Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir möchten mit der Anhörung beginnen. Ich darf Sie alle ganz herzlich hier begrüßen als Sachverständige, Vertreter der Medien und auch als interessierte Zuschauer. Ich darf ganz herzlich für die Bundesregierung die Staatssekretärin Annette Wiedmann-Mautz begrüßen und will ein paar Dinge vorweg bemerken über die Anhörung. Und da wir hier uns auch in einem für viele ungewohnten Sitzungsraum befinden, ein bisschen was zu den Örtlichkeiten und den Bedingungen sagen, unter der wir die Anhörung durchführen werden. Wir haben normalerweise eine Fernsehaufzeichnung, das ist in diesen Räumen nicht möglich. Es wird aber eine Tonbandaufnahme erfolgen und die wird auch ins Internet gestellt, sodass Sie die nachhören können. Wir werden die Anhörung in zwei Teile gliedern. Der erste Teil beginnt jetzt, 2 Stunden. Dann werden wir 30 Minuten Pause machen zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr und setzen dann fort um 16.30 Uhr. Sollte die Befragung durch eine Fraktion um 16 Uhr nicht ganz beendet sein, was die Kontingente angeht, so werden wir die nach der Pause dann fortsetzen und an der Stelle fortfahren, wo wir geschlossen haben. Einen lebenspraktischen Punkt, Speisen und Getränke, können in der gesamten Zeit vor dem Raum erworben werden und dürfen aber, darauf muss ich hinweisen, nicht mit hineingebracht werden. Es soll die Speisen bitte vorm Sitzungssaal verzehrt werden. Und noch einige Bemerkungen zu unserem Verfahren. Die 5,5 Stunden haben wir in Zeitkontingente auf die Fraktionen verteilt, je nach Stärke. Und es wird zunächst die CDU-CSU beginnen und ich darf alle gefragten Sachverständigen, Verbände und so weiter, auch wenn wir sie alle gut kennen, bitten, ihren Namen und die Institution nochmal zu nennen für die Aufzeichnung. Und trotz der langen Zeit, die wir anhören, bitte ich Sie, sich alle so kurz wie möglich zu fassen. Und ich möchte Sie jetzt noch bitten, alle Ihre Mobiltelefone auszuschalten, um uns Klingeltöne und Resonanzen aller Art zu ersparen. Und darf noch sagen, dass Gegenstand der Anhörung, die wir jetzt durchführen, der Gesetzentwurf der Bundesregierung des Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Die Bundestagsdrucksache ist 1769-06. Des Weiteren ist Gegenstand der Anhörung der Antrag der Linken mit dem Titel Wirksamere Bedarfsplanung zur Sicherung einer wohnortnahen und bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung auf der Drucksache 1732-15. Und Gegenstand der Anhörung ist Antrag der Bündnis 90 Die Grünen, wirksame Strukturreformen für eine patientenorientierte Gesundheitsversorgung auf den Weg bringen, auf der Drucksache 1771-90 sowie die Änderungsanträge, die auf den Ausschussdrucksachen 17190, 17192 und 17193 vorgelegt worden sind. Das ist das, was ich zunächst als vorab zu sagen hatte. Und jetzt rufe ich die CDU-CSU-Fraktion mit dem ersten Fragenden auf. Jens Spahn hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zumindest für die Sachverständigen wird das ja eine hochpräventive Veranstaltung. Wenn Sie immer in Bewegung sind, Sie den Mikrofonen. Ich glaube, wenn man es überblickt, ist das die größte Anhörung dieser Legislaturperiode des ganzen Parlamentes. Insofern sehen Sie uns nach, dass es hier etwas eng wird. Aber es wird ja trotzdem sicherlich auch ergiebig. Unsere erste Frage geht an die Einzelsachverständigen Professor Neubauer und Herrn Professor Spöhr sowie an die KBV, nämlich die Frage grundsätzlich, ob Sie den Gesetzentwurf für geeignet halten, die Gesundheitsversorgung im ambulanten Bereich zu verbessern und Unterversorgung entgegenzuwirken. Und im Speziellen eine Frage an KBV, GKV-Spitzenverband und den GBA, nochmal speziell zum Bereich der Flexibilisierung der Planungsbereiche und zu den Instrumenten der Sicherstellung der Versorgung, wie Sie diese beurteilen.
Danke. Zunächst war Herr Neubauer gefragt. Bitte, Herr Neubauer.
Frau Vorsitzende, zunächst einmal vielen Dank, Herr Spahn, für die Frage. Und meine Einschätzung dieses Gesetzes ist, dass es zu den ganz wenigen Gesetzen der letzten 10 Jahre gehört, die sich mit den Versorgungsstrukturen beschäftigen und nicht mit Ausgaben- und Kostendämpfung. Von daher hebt es sich schon wohltuend ab von anderen Gesetzen, die vielleicht auch notwendig waren. Aber ich glaube, die Neuorganisation und die vorausblickende Steuerung der Versorgung ist ein absolutes Muss, wenn man weiß, dass Deutschland durch die demografische Veränderung ja große Herausforderungen hat. Und die demografischen Veränderungen beginnen ja schon. Wir wissen, dass in neuen Bundesländern eine relativ große Abwanderung schon einsetzt und müssen darüber nachdenken, wie hier die Versorgungsstrukturen optimiert werden kann. Und selbstverständlich ist diese Wanderung, ergreift sie auch die Versorgungsstrukturen selber, also insgesamt die Ärzte. Auch Ärzte neigen dazu, in Ballungsräumen sich bevorzugt niederzulassen, und das Gesetz zeigt doch eine Reihe von Ansätzen auf, wie man denen entgegenwirken kann. Ob die Wirkungen, die wir heute erwarten, sich auch in dem vollen Umfang verwirklichen lassen, ist eine Frage der späteren Empirie, muss man prüfen. Man wird auch nachsetzen können. Aber ich meine, dass doch eine Reihe von Instrumenten in die richtige Richtung zielen. Und von daher bin ich der Meinung, dass dieses Gesetz eine adäquate erste Antwort auf die Veränderung der Versorgungsstrukturen sind, die wir im Land haben. Und man kann nur sagen, beobachten und dann, wenn es sein muss, nochmal verschärfen und nachsetzen.
Vielen Dank. Dann war Professor Spür gefragt. Bitte.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich kann mich den Ausführungen meines Vorredners nur anschließen. Aus meiner Sicht erfasst by and large das Versorgungsstrukturgesetz die großen Zukunftsthemen der Krankenversorgung in Deutschland, namentlich die Stadt-Land-Problematik und die Versorgungsqualität, mit einem innovativen Instrumentenmix. Es ist aus meiner Praxiserfahrung sehr zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf den bestehenden institutionellen Rahmen nur sehr behutsam fortentwickelt und auf neue systemfremde Elemente, wie sie zuletzt zum Beispiel die Selektivverträge im System einer Vertragsärztinversorgung mit Sicherstellungsauftrag waren, weitgehend verzichtet. Positiv ist auch, dass der Gesetzentwurf nur in behutsamer Weise zusätzliche Eingriffsinstrumente schafft, bei der Bedarfsplanung auf eine übermäßige Ausdehnung der Planungsinstrumente gegenüber dem Ist-Zustand verzichtet und stattdessen die Stadt-Land-Thematik mit einem niedrig-invasiven Instrumentenmix bewältigen wird, der mehr Raum für dezentrale Verantwortung und eine stärkere Einbindung der Länder schafft. Insgesamt halte ich es in diesem Bereich für außerordentlich positiv, dass der Ansatz des Gesetzgebers Zuckerbrot, viel Zuckerbrot, verschiedene Zuckerbrote und relativ wenig Peitsche ist.
Vielen Dank. Dann war gefragt die KBV. Herr Köhler, bitte.
Die Bundesvereinigung hält die vorgeschlagenen gesetzlichen Regelungen für grundsätzlich geeignet, eine Verbesserung der ambulanten Versorgungsstruktur herbeizuführen und insbesondere der Unterversorgung im ländlichen Raum entgegenzuwirken. Das betrifft die Elemente der Regionalisierung, der Flexibilisierung der Planungsregion insbesondere und vor allem auch die Instrumente, die hier vorgesehen sind, die Sicherstellung zu gewährleisten.
Dankeschön. Und der GBA war gefragt, oder? Und da habe ich den GKV Spitz. Bitte? Aber der GBA zunächst, oder? Habe ich das falsch verstanden? Dann Herr von Schackelberg, bitte.
GKV Spitzenverband, Schackelberg. Die gesetzliche Krankenversicherung hält die Ziele des Gesetzes im Rahmen des Teils Bedarfsplanung für grundsätzlich richtig. Trotzdem greifen die Maßnahmen aus unserer Sicht zu kurz. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber da steht noch ein langer Weg, um vernünftig ans Ziel zu kommen. Wir halten auf die spezielle Frage die Flexibilisierung der Planungsbereiche für grundsätzlich richtig. Eine Unterscheidung der Planungsbereiche bei der Planung hausärztlicher Versorgung, allgemein fachärztlicher Versorgung und spezialisierter fachärztlicher Versorgung ist vernünftig. Die anderen vorgesehenen Instrumente zur Sicherstellung fokussieren einseitig finanzielle Zuwendungen an die beteiligten Ärzte und beziehen uns Kostenträger nicht ein. Das ist immer doof. Wer glaubt auch, Unterversorgung beseitigen zu können, ohne Überversorgung wirksam, und ich betone wirksam, anzugehen, der setzt einer Hoffnung auf, die wir nicht teilen. Uns fehlt die wirksame Angehensweise der Überversorgung. Dabei sind die Instrumente schon genannt, das ist das Spannende. Das Spannende ist Aufkauf und Stilllegen von Praxen zum Beispiel, wird aber nur als Option gesehen. Schade, das sollten Sie zwangsweise vorsehen. Dann wird die Versorgung, dann wird Überversorgung auch vernünftig beseitigt. Zweite Frage wird auch vorgesehen. Sie reden bei einem Versorgungsgrad zwischen 100% und 110% von einer Befristungsmöglichkeit von Zulassung. Vollkommen richtig. Das sollten Sie bloß bei Überversorgung generell auch über 110% vorsehen und auch das in vielen fachärztlichen Bereichen zwangsweise. Und das Dritte, was wir sehr bedauern, ist, Sie arbeiten viel mit finanziellen Anreizen. Bloß ein wirksames Instrument zur Steuerung des Niederlassungsverhaltens, die Abschläge beim Orientierungswert bei Überversorgung, die wirksam sein würden und werden bei Neuzulassung, gerade das schaffen Sie ab. Schade.
Dankeschön. Die nächste Fragende ist die Kollegin Karin Mark, bitte.
Entschuldigung, ich hatte aber den GBA auch den noch.
Den GBA doch. Dann hatten wir das nicht ganz falsch verstanden. Ja. Dann bitte ich den GBA jetzt mal um die
Frau Antwort. Vorsitzende, gestatten Sie, dass ich das Mikrofon von Bündnis 90 Die Grünen benutze und deswegen sitzen bleibe.
Gerne, bitte.
Herzlichen Dank. Der gemeinsame Bundesausschuss begrüßt zunächst mal die Flexibilisierung der Bedarfsplanung. Wir halten die dringend für notwendig, weil die bisherigen Vorgaben mit der Bindung an den Stichtag 1990 viel zu starr sind. Auch die Festlegung der Planungsbereiche doch relativ verbindlich auf Stadt und Landkreis ebenfalls zu starr ist. Und wir davon ausgehen, dass wenn wir das flexibilisieren, wir die Möglichkeit haben, die Arztgruppen neu zu definieren, die Planungsbereiche neu zu definieren, die Verhältniszahlen neu zu definieren, also eine saubere Grundlage auf der Basis des bestehenden Versorgungsbedarfs vorzunehmen, wobei wir auch die Notwendigkeit sehen, den Regionen mehr Spielraum zu belassen, also nur die Kernregelung in den Richtlinien des Bundesausschusses vorzugeben, aber dem Landesausschuss sehr viel mehr regionalen Spielraum einzuräumen, den lokalen Versorgungsbedarf und einen qualifizierten Mehrbedarf vor Ort entsprechend Rechnung zu tragen. Von daher begrüßen wir diese Neuregelung. Soweit es die Sicherstellungsinstrumente betrifft, geht es ja primär hier um Sicherstellungsinstrumente der kassenärztlichen Vereinigungen. Dazu will ich mich jetzt nicht positionieren. Was wir dazu beitragen können, wäre eben über die kleinräumigere Bedarfsplanung mehr Daten auch zur Verfügung zu stellen, um diesem Sicherstellungsauftrag mit der nötigen Flexibilität Rechnung zu tragen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann hat aber die Kollegin Karin Mark das Wort, bitte.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an die Einzelsachverständigen Professor Neubauer und Spörr, dann an die KBV und den GKV-Spitzenverband. Die Finanzzuweisungen wurden ja mit dem Gesundheitsfonds und dem einheitlichen Beitragssatz bundesweit vereinheitlicht. Auf der anderen Seite gibt es jetzt die Bestrebung, die Entscheidungskompetenz zur Honorarverteilung zu regionalisieren. Und jetzt schlicht die Frage, wie beurteilen Sie die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Regelung zur Honorarverteilung vor diesem Hintergrund?
Dankeschön, Professor Neumauer, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, zunächst mal auch vielen Dank für die Frage. Ich glaube, es ist eine zentrale Frage. Wir haben natürlich mit einheitlichen Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds eine zentralisierte, vereinheitlichte Gesundheitspolitik im Auge. Und die Frage ist, ob man das wirklich will oder nicht. Und der zweite Punkt ist natürlich, selbst wenn man einheitlich die Mittel zuweisen, ist es immer noch möglich, die zugewiesenen Mittel dann vor Ort regional und flexibel einzusetzen. Es ist nun mal so, dass man in der regionalen Betrachtung selbst Bundesländer, die nicht ganz so groß sind wie Bayern, doch erhebliche Unterschiede aufweisen und die zugewiesenen Mittel dann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten einsetzen können, glaube ich, ist ein absoluter Fortschritt und absolut gut. Trotzdem wäre es aus meiner Sicht auch zu überlegen und wünschenswert, die Diskussion ist auch schon mal geführt worden, ob man nicht auch bei den Zuweisungen selber mit regionalen Faktoren arbeiten sollte. Das hat ja hier schon mal eine Diskussion gegeben dazu. Wir haben es irgendwann mal wieder fallen gelassen, weil es schwierig umzusetzen ist. Aber aus meiner Sicht wäre das nach wie vor eine Zielsetzung, die man auch mal für ein nächstes Gesetz vielleicht aufheben sollte. Ich sehe aber nochmal in dem Ansatz, die Zugewiesenmittel, Einheitszugewiesenmittel dann vor Ort flexibel einzusetzen, eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Lage. Ich halte aber die einheitliche Zuweisung immer noch für diskussionswürdig, denn es gilt nun mal auch in der Ökonomie, dass gleiche Leistung zwar gleiche Preise haben soll, aber die Preise und die Leistungen anders zu definieren sind. Vielen Dank, Herr.
Vielen Dank, Professor Spöhr.
Auch ich sehe keinerlei Widerspruch zwischen zentraler Bestimmung der Mittel, die zur Verfügung stellen, und dezentralen Elementen bei der Verteilung. Damit wird dem Gedanken der Subsidiarität und Selbstverwaltung verpflichtet, Überzentralisierung verhindert. Man darf nicht vergessen, dass dies, was nur die ambulante ärztliche Versorgung betrifft, dass gerade die ambulante ärztliche Versorgung regional ganz erhebliche gewachsene Versorgungsstrukturunterschiede hat, wenn Sie etwa den Mix zwischen psychotherapeutischer Versorgung in Großstädten viel dominanter als in kleinstädtischen und ländlichen Gebieten und ärztlicher Versorgung nehmen, wenn Sie den Mix zwischen fachärztlicher und ärztlicher Versorgung nehmen. Diese sehr starken Unterschiede in den Versorgungsstrukturen, die sich aus unterschiedlichem Patientenverhalten, unterschiedlichem Nachfrageverhalten ergeben, die teilweise gewachsen sind, diese wieder stärker zu berücksichtigen, halte ich für absolut richtig. Ich rege allerdings eine klarstellende Ergänzung an, dass Versorgungsbereichs, Leistungsbereichs spezifisch auch künftig nach wie vor zentral geregelt werden kann, dort, wo die insbesondere vertragsärztliche Selbstverwaltung dies für zweckmäßig hält, was für die hausärztliche Versorgung etwa richtig ist, muss für die Laboratoriumsmedizin als Bereich, ein sehr stark bundesweiter Bereich, noch lange nicht richtig sein, sodass dort vielleicht noch etwas mehr Flexibilität zwischen zentraler und dezentraler Steuerung bleibt.
Vielen Dank, Professor Spöhr. Und dann war die KBV wieder gefragt.
Die Krankenkassen zahlen den kassenärztlichen Vereinigungen eine sogenannte mobilitätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten. Und erst dann, wenn diese Zahlungen erfolgt sind, folgt nachfolgend die sogenannte Honorarverteilung. Die Honorarverteilung nimmt damit keinen Einfluss auf die mobilitätsbedingte Gesamtvergütung je Versicherten und hat damit auch keine Korrelation zu den Zuwendungen, die aus dem Gesundheitsfonds erfolgen. Es ist deshalb die Regionalisierung zu unterstützen. Eine andere Frage ist die Höhe der sogenannten mobilitätsbedingten Gesamtvergütung je Versicherten in den Bundesländern. Hier gibt es keine Korrelation zu den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds, weswegen wir hier große Probleme mit den regionalen Unterschieden haben.
Vielen Dank. Und der GKV-Spitzenverband war gefragt.
GKV-Spitzenverband, Stöckelberg. Das aufgreifend, was Herr Köhler gesagt hat, ja, das ist so, Fonds und Zuweisung, der Fonds und die Zuweisung an die Krankenkassen werden nach zentralen Kriterien vorgenommen. Das muss man einfach so stehen lassen. Das kann zu Problemen bei regionalen Krankenkassen führen, wenn wir die Vergütung und Versorgung sehr stark und insbesondere die Vergütung sehr stark regionalisieren. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, Finanzzuweisung und Honorarverteilung sind zwei getrennte Paar Schuhe. Was Sie wissen müssen als Politik ist, dass Sie hier einen gewissen Paradigmenwechsel vornehmen im Vergleich zum GKV-WSG. Beim GKV-WSG wurde die Zielsetzung aufgemacht, dass die gleiche ärztliche Leistung auch die gleiche Vergütung erhalten soll. Desto mehr Sie regionalisieren, desto mehr verlassen Sie diesen Grundsatz, das ist so ein bisschen rein und raus aus den Kartoffeln. Die Honorarverteilung soll nach dem Entwurf, und ich kann nur hoffen, dass da der Entwurf dort entscheidend verbessert wird, ohne Mitwirkung der Krankenkassen verteilt werden. Das ist schade, weil es die einzelnen Krankenkassen unmittelbar betreffen kann. Insofern fordert die GKV selbstverständlich eine nicht nur Benehmensherstellung, sondern Einvernehmen. Und schließlich stellen wir fest, problematisch sind für den ärztlichen Bereich in den regionalen Vergütungsverhandlungen eine Vielzahl von Erhöhungsmöglichkeiten in dem Gesetzentwurf vorgesehen, ohne dass die Krankenkassen dies verhindern können. Das ist schade. Ein Einvernehmen und ein Erhalt des Einvernehmens würde diese Frage lösen. Vielen Dank.
Dankeschön. Die CDU fragt weiter und der nächste Fragende ist der Kollege Henke, wurde mir aufgeschrieben, bitte.
Okay. Ich habe eine Frage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und den Deutschen Hausärzteverband, die sich auf das Thema Eintragung ins Arztregister bezieht. Und zwar ist ja nach geltendem Recht der Nachweis einer erfolgreichen Weiterbildung und in der Allgemeinmedizin von mindestens 5 Jahren Dauer Voraussetzung dafür. Ärztinnen und Ärzte mit einer 3-jährigen allgemeinmedizinischen Weiterbildung konnten sich bis 31.12.2008 ins Arztregister eintragen lassen. Und die Eintragung in das Arztregister ist wiederum nötig, um sich als Vertragsärztin oder Vertragsarzt niederlassen zu können. Dann hat der Deutsche Ärztetag in diesem Jahr die Forderung aufgestellt, diese Frist zur Eintragung in das Arztregister jetzt im § 95 Absatz 2 SGB 5 zu streichen. Und die Frage ist, ob Sie uns sagen können, wie viele Ärztinnen und Ärzte dann unter eine solche Ausnahmeregelung fallen würden. Es müssten ja alle sein, die ihre Weiterbildung vor 2006 abgeschlossen haben. Und wenn wir das Zahlengerüst kennen, würde ich gern von der Bundesärztekammer wissen, ob die Bedenken, die man zum Teil hört, dass das eine Beeinträchtigung in der Qualität der Versorgung werden könnte, weil ja solche Ärzte möglicherweise über einen geraumen Zeitraum nicht praktiziert haben, ob diese Bedenken zutreffend sind. Und was man zu dem Argument zu sagen hätte, dass darin eine Ungleichbehandlung mit solchen Ärzten liegt, die sich aufgrund der Regelung einer 5-jährigen Weiterbildung bereits unterzogen haben.
Danke, Herr Henke. Zunächst war die KBV gefragt zu den ersten Fragen. Bitte.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung unterstützt diese Forderung des Deutschen Ärztetages. Genaue Zahlen haben wir nicht, aber nach detaillierten Schätzungen werden das einige wenige hunderte Ärztinnen und Ärzte sein, deutlich unter 500. Man könnte erwägen, ob man eine solche Zulassung zeitlich befristet und auf unterversorgte Regionen fokussiert, sodass wir insgesamt diese Forderung unterstützen.
Dankeschön. Dann war der Hausärzteverband gefragt. Bitte.
Also nach unserer Kenntnis sind die Zahlen auch sehr gering. Also wir haben nur zweistellige Bereiche rausbekommen. Wir würden davon abraten, eine solche Befristung aufzuheben. In der Tat wäre das für die Qualität nicht von Vorteil. Und es gäbe ja die Möglichkeit für die Kollegen, sozusagen durch die Weiterqualifikation in den Beruf wieder hineinzukommen. Unterversorgte Gebiete mit hoher Arbeits- und Morbiditätslast mit Ärzten zu versorgen, die mehrere Jahre nicht im Beruf tätig waren, halte ich für die betroffene Bevölkerung für katastrophal. Und ich glaube, diesem Vorschlag sollte man nicht folgen. Die wenigen, die jetzt betroffen sein können, zwischendurch sicherlich nicht niedergelassen tätig waren, denen kann man eigentlich empfehlen, sich nachzuqualifizieren, was ohne weiteres möglich ist. Auch die Regelung zum Quereinstieg, die auf dem Ärztetag diskutiert worden ist, würde hier eine Möglichkeit geben, tatsächlich für die Kolleginnen und Kollegen innerhalb kürzerer Zeit, innerhalb von 2-3 Jahren, tatsächlich die notwendige Qualifikation nachzuerwerben.
Dann war die Ärztekammer gefragt.
Montgomery, Bundesärztekammer. Ich kann mich zu meinem großen Freude den Ausführungen von Uli Weigelt vom Hausärzteverband weitgehend anschließen. Es gibt nur Einzelfälle, Wir haben leider keine statistisch saubere Erhebung, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Wir weisen aber darauf hin, dass es nach der EU-Richtlinie 2005/36 die Möglichkeit gibt, dass im Ausland qualifizierte dreijährige Hausärzte auch in Deutschland sich niederlassen können. Davon haben bisher aber nur sehr, sehr wenige Gebrauch gemacht, sodass wir verweisen können, es gibt die Möglichkeit der Weiterqualifikation. Ärzte halten sich an das Berufsrecht, sie machen Fortbildungskurse. Ein nennenswertes Problem sehen wir in der Fragestellung nicht.
Dankeschön. Jetzt sind noch 1,5 Minuten übrig. Ich schlage vor, das an die nächste Runde zu hängen und dann geht das Fragerecht an die SPD und Karl Lauterbach hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen der SPD-Fraktion zu dieser Anhörung begrüßen. Es ist sicher, dass wir heute eine große Anhörung haben. Ob wir auch ein großes Gesetz haben, da kann man geteilter Meinung sein. Das soll ja diese Anhörung auch zeigen. Ich fange mal mit der Frage an, an die Verbraucherzentrale, den Bundesverband der Verbraucherzentralen, den Verband der Ersatzkassen, den DGB, die Diakonie und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen und auch den GKV-Spitzenverband. Ein Ziel des Gesetzentwurfs ist ja die also vorgesehene Maßnahme zum Abbau von Über- und Unterversorgung. Und also wie bewerten Sie die Wirksamkeit der hier vorgesehenen Maßnahmen und also wie bewerten Sie auch die absehbare Wirkung dieser Maßnahmen auf die gesamte Versorgungsqualität?
Dankeschön. Zunächst war der Bundesverband Verbraucherzentralen gefragt.
Ilona Köster-Steinebach vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir bewerten insgesamt die Maßnahmen zum Abbau von Über- und Unterversorgung als äußerst unzureichend. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass ein zuverlässiger Abbau der Überversorgung die Grundlage darstellen muss, um auch Unterversorgung zu beseitigen. Und genau da sehen wir das Problem, dass die Maßnahmen zum Teil nicht ausreichend wirken. Es gibt 3 Maßnahmen, die entweder sehr wenig Auswirkungen haben oder auch negative Auswirkungen haben werden. Das ist die unzureichende Ausdehnung der Befristung von Zulassungsmöglichkeiten, wie vorhin schon vorgestellt, die unzureichenden Vorgaben zum Aufkauf von Praxen. Da sehen wir die Problematik, das ist da vor allen Dingen dadurch, dass dieser Aufkauf von Praxen ins Belieben der Kassenärztlichen Vereinigung gestellt wird, die Möglichkeit, dass dort insbesondere unbeliebte Fachgruppen und unbeliebte Praxisnachfolger dem Aufkauf der Praxis dann unterzogen werden, sodass das nicht wirklich am Bedarf orientiert ist. Wir sehen es auch als negativ an, dass die ambulante spezialärztliche Versorgung mit ihrem Versorgungsangebot in die Bedarfsplanung nicht einbezogen wird. Das waren die 3 Maßnahmen, die wir als wenig wirksam bis negativ ansehen. Und uns fehlen auch Maßnahmen, nämlich die Honorardifferenzierung bei Über- und Unterversorgung. Wenn man davon ausgeht, dass ökonomische Anreize wirken, dann macht es keinen Sinn, sie abzuschaffen. Wir sehen auch das Problem, dass Sonderbedarfszulassungen, die ja per se in überversorgten Gebieten stattfinden, dass die nicht wirksam eingedämmt werden. Und wir sehen es als problematisch an, dass es zu einer regionalen Honorardifferenzierung wieder kommen soll, dass von dem Prinzip abgewichen werden soll, dass gleiche Leistung überall gleich bezahlt wird. Wenn man regional unterschiedliche Versorgungsstrukturen abbauen will, und das war das Ziel dieses Gesetzesentwurfs, dann sollte man das unterlassen. Also insofern sehen wir das als äußerst negativ an. Dem stehen sehr wenige positive Anreize in Richtung eines Strukturfonds oder Ähnlichem gegenüber, um tatsächlich Unterversorgung abzubauen. Wir befürchten, dass das im Wesentlichen sich erschöpft in Mitnahmeeffekten von Ärzten, die sowieso aufs Land und in unterversorgte städtische Regionen ziehen werden.
Vielen Dank. Dann war der VDEC gefragt.
Ballast für den VDEK. Deutschland ist ja nicht geprägt von Unterversorgung, sondern Deutschland ist geprägt von Überversorgung. Wir haben in den letzten 10 Jahren Zehntausende zusätzliche Ärzte in die Versorgung bekommen. Wir haben eine regional ungleiche Verteilung der Ärzte. Damit muss man sich auseinandersetzen und das ist auch richtig, dass dieses Gesetz das tut. Aber man wird die Ungleichverteilung nicht dadurch beseitigen, dass man die Ärzte, die sich jetzt schon in überversorgten Regionen befinden, dazu bewegt, in unterversorgte Regionen zu gehen, sondern man muss sich konzentrieren auf den Nachwuchs. Der Nachwuchs, das sind ungefähr 5.000 Ärzte pro Jahr, die neu in die Versorgung kommen. Und die dann zu Landärzten zu machen, schafft man nur, wenn man gleichzeitig auch die überversorgten Gebiete angeht und verhindert, dass wie in den letzten Jahren der Drang halt in städtisch verdichtete Regionen geht oder in Regionen, wo ohnehin schon eine gute Versorgung besteht. Und deswegen kann ich mich sehr anschließen den Ausführungen von Herrn von Stackelberg von vorhin, der gesagt hat, ohne Überversorgung oder Maßnahmen gegen die Überversorgung wird man auch nichts tun können gegen eine schlechtere Versorgung in anderen Gebieten. Und welche Maßnahmen das sind, ist ja vorhin schon angesprochen worden. Wir hätten uns gewünscht, dass das, was im Gesetz schon drinsteht, nämlich geringere Punktwerte für überversorgte Regionen, dass das beibehalten und dann auch umgesetzt werden kann. Wir hätten uns gewünscht, dass der Aufkauf von Praxissitzen konsequent umgesetzt wird. Und wir hoffen, dass andere Maßnahmen, die im Gesetz vorgesehen sind, wie zum Beispiel die Lockerung der Residenzpflicht, Telemedizin, Ausbau mobiler Versorgungskonzepte, dann auch tatsächlich erfolgreich sein werden, um die schlechter versorgten Regionen besser zu versorgen.
Dann war das Diakonische Werk gefragt.
Ja, Annika Lang ist mein Name. Diakonisches Werk der EKD. Vielen herzlichen Dank für die Frage, Herr Professor Lauterbach. Ich möchte erstmal mit den positiven Aspekten anfangen. Wir haben es vorhin schon gehört, was wir ja sehr begrüßen an dem Gesetzentwurf, ist die kleinräumige und sehr flexible und am absehbaren Bedarf orientierte Bedarfsplanung, weil wir als sehr positiv daran erkennen, dass frühzeitig erkannt werden kann und geprüft werden kann, wie die bestehenden Ressourcen an den Versorgungsbedarf auch angepasst werden können. Wir vermissen allerdings am gesamten Gesetzentwurf einen ganzheitlichen Ansatz, weil für uns Versorgung und die Orientierung auf eine ganzheitliche Versorgung mehr bedeutet als das, was der Gesetzentwurf hier vorgelegt oder was hier vorgelegt wurde. Und zwar geht es nicht nur darum, dass man sich an der ärztlichen Versorgung orientiert, sondern dass bei der Versorgung auch insbesondere andere Gesundheitsberufe mit einbezogen werden. Das ist insbesondere der Bereich der Pflege, der Bereich der psychisch Erkrankten und auch der Bereich der Menschen mit Behinderungen. Beim Abbau der Unterversorgung sehen wir es als positiv an, dass die KVen förderungswürdige Versorgungsqualität in unterversorgten Regionen besser honorieren können. Möchte in diesem Zusammenhang aber auch nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass auch der Behandlungsaufwand bei Menschen mit chronischen Erkrankungen, bei Menschen mit Behinderung sehr viel höher ist und auch dementsprechend vergütet werden sollte. Besonders kritisch, und das möchte ich hier nochmal hervorheben, sehen wir am Gesetzentwurf, dass überhaupt gar nicht auf die bestehende Über-, Fehl- und Unterversorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen eingegangen wurde. Hintergrund ist, dass seit Jahren ein steigender Bedarf an psychischen Erkrankungen diagnostiziert bzw. erhoben wurde und dass das auch steigende Ausgaben im Gesundheitsbereich nach sich zieht. Und wir sehen hier insbesondere den Bereich der Unterversorgung als sehr problematisch an von Menschen mit psychischen Erkrankungen, insbesondere im Bereich der ambulanten Psychotherapie sowie im Bereich der ärztlichen psychiatrischen Grundversorgung. Denn, und das ist das Problem am gesamten Prozess, diese defizitäre Behandlungssituation, die wir hier vorfinden, die trägt zu einem nicht unerheblichen Teil dazu bei, dass chronische Erkrankungen forciert werden, dass die psychischen Leiden chronifiziert werden. Deswegen würden wir uns hier wünschen, dass man sich auch mehr mit den Planungsvorgaben gerade in diesem Bereich beschäftigt. Herzlichen Dank.
Frau Lange, dann war der DGB gefragt.
Ja, Herbert Weißbrot frei für den DGB. Ja, mit dem Gesetz soll eigentlich erreicht werden, dass eine flächendeckende, bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung gewährleistet wird. Wir sehen aber diese Ziele durch dieses Gesetz nicht erreicht. Stattdessen wird, und da kann ich mich auch den Vorrednerinnen anschließen, hier eine Ärzteversorgung mit in den Blick genommen, statt einer integrierten Versorgung für die Bevölkerung. Die wird im Gegenteil sogar geschwächt. Es gibt keine Grundlagen, die gestärkt werden in der Versorgungsplanung. Das ist ein eklatanter Fehler dieses Gesetzes, das nicht auf die Versorgungsplanung mit aufsetzt. Und ob die Maßnahmen bei den Ärzten nachher wirken, außer dass sie mehr Kosten für die Versicherten bedeuten, nämlich einseitig auch für die Versicherten, denn sie müssen das ja durch Kopfpauschalen in der Zukunft bezahlen, ist natürlich eine große Frage. Denn Ärzte, auch das haben die Erfahrungen gezeigt, gehen nicht in unterversorgte Gebiete, wenn dort die Infrastruktur nicht stimmt. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, nicht das Geld. Viele Ärzte auch auf dem Land verdienen inzwischen genug. Da kann man sich auch bei denen erkundigen. Aber die Infrastruktur und die besonderen Belastungen auch durch die große Zahl von Patienten sind dort der entscheidende Punkt.
Dann war der GKV-Spitzenverband gefragt. Bitte.
GKV-Spitzenverband, Herr Köhler. Stackelberg, ich hatte es bereits gesagt, die Ziele sind richtig. Viele der Maßnahmen greifen zu kurz. Das möchte ich nicht wiederholen. Doch noch mal kurz ansprechen. Aufkauf und Stilllegung von Praxen bitte zwangsweise auch bei Überversorgung oder gerade bei, nicht auch, sondern gerade bei Überversorgung, nicht als freiwillige Lösung. Befristung auch über 110% und das auch zwangsweise bei Fachärzten. Wir haben das Problem, dass wir die fachärztliche Versorgung weitgehend überversorgt in Deutschland vorfinden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht mit unzulänglichen Maßnahmen keine Hausärzte weiterhin erzeugen für die hausärztliche Versorgung und durch die spezialärztliche Versorgung ein zusätzliches Aufgabenfeld ohne Not aufmachen, wo ohne Mengenbegrenzung Einzelleistungsvergütungen die notwendigen Fachärzten auf dem Lande in die Stadt gehalten werden. Das hätte für die Versicherten die Folge, dass kranke, beschwerkranke Versicherten, die dringend einen Hausarzt auf dem Lande brauchen, keinen Arzt finden und gesunde bis halbkranke Versicherte, die gar keine ärztliche Versorgung brauchen, einen Facharzt in der Stadt aufsuchen. Das kann doch nicht Sinn einer Versorgungsstruktur sein, derartige Strukturen zu fördern. Eins möchte ich noch aufmerksam machen, das habe ich vorhin nicht angesprochen. Wir sehen mit ein bisschen Sorge die Möglichkeiten, die den Ländern eingeräumt werden, hier munter von den Vorgaben der Bundesebene abzuweichen und bitten Sie inständig, da zumindest der Bundesebene eine Spannbreite vorgeben zu lassen. Das scheint uns auch im Sicht auf das Grundgesetz eine gleichmäßige Versorgung in Deutschland schaffen zu wollen und zu müssen, dringend erforderlich. Ansonsten würde ich mich wiederholen.
Wer noch als letzten Verband, der gefragt war, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patienten und Initiativen, bitte.
Bundesarbeitsgemeinschaft Patientinnenstellen und Initiativen. Ich schließe mich vor allem den Äußerungen der Kollegin Köster-Steinebach vom Verbraucherzentrale Bundesverband an, will nochmal aus unserer Sicht, und die ist geprägt mittlerweile auch durch die Erfahrungen der Patientenbeteiligung in einem Landesausschuss, Ihnen mitteilen, dass aus unserer Sicht dringend erforderlich ist, dass ein Antragsrecht für die Patientenvertretung in Landesausschüssen und Zulassungsausschüssen geschaffen werden sollte, weil auf dieser Basis endlich mal hier auch Patienteninteressen direkt in die Bedarfsplanung mit einfließen könnten. Darüber hinaus kritisieren wir auch in unserer Stellungnahme ja besonders, dass, und auch das kann ich aus der direkten Erfahrung berichten, die Streichung des Paragraphen 87 Absatz 2e aus unserer Sicht eine Kapitulationserklärung der Politik ist. Hier haben vor allem die KVen gemauert, gerade die kleinräumige Bedarfsplanung, die ja vorgeschrieben war, umzusetzen und damit auch verbunden dann Abschläge für Überversorgung überhaupt in Angriff zu nehmen. Hier ist ganz deutlich, dass, und das ist durch dieses Gesetz bisher überhaupt nicht wirksam angegangen, die sehr starke, sagen wir mal, Datenhoheit und Einflussnahme der KVen vor Ort hier letztlich zumindest die Eindämmung der Überversorgung verhindern.
Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht an die FDP. Und wer fragt als Erster? Kollege Landfermann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst eine Frage an den Caritas-Verband stellen, weil Sie sich zu einer etwas schwierigen Vorschrift geäußert haben und ich Ihnen gern Gelegenheit geben will, dies hier auch anzubringen. Nach dem Paragraphen 221b Absatz 2 in der jetzt vorliegenden neuen Fassung soll die Bundesregierung ja die Auswirkungen der Maßnahme nach den Paragraphen 85 und 87a Absatz 2 Satz 3 sowohl auf das Versorgungsgeschehen als auch auf die Finanzsituation der GKV evaluieren. Und bei dem Ergebnis der Evaluierung soll es dann Auswirkungen geben können auf die Festlegung der Zahlung, der Höhe der Zahlung des Bundes für den Sozialausgleich ab dem Jahr 2015. Unter Berücksichtigung von Einspareffekten sollen also entsprechend geprüft werden, ob es dann Mehrausgaben gibt, die dann mindernd wieder in Betracht gezogen werden. Eine etwas schwierig zu verstehende Vorschrift, aber ich würde Sie gerne dazu hören.
Dankeschön. Die Caritas war als einzige dazu gefragt. Bitte, Frau Fix.
Ja, Elisabeth Fix vom Deutschen Caritasverband. Vielen Dank für die Frage. In der Tat ist die Formulierung dieses 221b etwas kompliziert. Aber ich glaube, man kann die Logik relativ leicht auflösen, denn der Paragraph bedeutet, dass wenn sich Mehrausgaben für den Bereich der vertragsärztlichen Vergütung ergeben, dass diese sich mindernd auswirken auf die Zahlungen des Bundes für den Sozialausgleich, auch wenn der Sozialausgleich für den einzelnen Versicherten unberührt bleibt. Das ist aus unserer Sicht nicht sachgerecht, denn im GKV-Finanzierungsgesetz wurden die Finanzierungsströme eindeutig geregelt. Der Zuschuss des Bundes soll und muss aus unserer Sicht in voller Höhe gezahlt werden für den Bereich des Sozialausgleichs. Und somit würden wir uns dafür aussprechen, diese Vorschrift ersatzlos zu streichen.
Und der Kollege Landwehrmann fragt ja weiter. Bitte sehr.
Herzlichen Dank. Ich mich jetzt einer rechtlichen Problematik zuwenden, eine Frage an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Sodan, richten. Der vorliegende Gesetzentwurf begrenzt ja den Kreis zulässiger Gründer von medizinischen Versorgungszentren. Und so werden auch die zulässigen Rechtsformen beschränkt, in denen ein solches MVZ betrieben werden kann. So sind zum Beispiel Aktiengesellschaften ausgeschlossen. Bereits bestehende Versorgungszentren genießen einen zeitlich befristeten Bestandsschutz. Sind die beabsichtigte Neuregelung Ihrer Auffassung nach zum Beispiel mit dem Grundrecht auf Berufsfreiheit vereinbar?
Danke. Zu den MVZs, Herr Sodan.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Abgeordneter Landwehrmann, legt man die verfassungsrechtlichen Maßstäbe zugrunde, wie sie das Bundesverfassungsgericht insbesondere in seiner Judikatur zur gesetzlichen Krankenversicherung entwickelt hat, dann lässt sich die Frage wie folgt beantworten. Das Grundgesetz schützt die Berufsfreiheit als einheitliches Grundrecht. Davon umfasst ist unter anderem die Freiheit, ein Unternehmen zu gründen, auch die entsprechenden Organisationsformen zu wählen. Und dieser Schutzbereich ist insoweit eröffnet, als die Freiheit hier eben im Hinblick auf den Gründerkreis beschränkt wird, genauso wie auch im Hinblick auf die zulässigen Rechtsformen. Ein Eingriff liegt vor, zugleich relativ unproblematisch festzustellen, denn diese Freiheit wird eben beschränkt. Aber damit ist das Verdikt der Verfassungswidrigkeit nicht ausgesprochen, sondern wir haben zu prüfen, inwieweit die Berufsausübungsregelungen, die hier gegeben sind, sich rechtfertigen lassen. Es handelt sich um bloße Ausübungsregelung, weil es um Modalitäten der Berufsausübung geht, also nicht etwa um eine Wahlbeschränkung, also einen sehr intensiven Eingriff, sondern es geht darum, dass für die Zukunft eben Gründerkreis und vor allen Dingen auch die Rechtsform beschränkt werden. Und insoweit kommt es dann darauf an, ob sich hinreichende Gründe des Gemeinwohls finden lassen und die gewählten Mittel geeignet, erforderlich und zumutbar sind. Ein legitimer Zweck ist fraglos gegeben, denn hier verfolgt die Bundesregierung mit ihrem Entwurf ja das Anliegen des Gesundheitsschutzes. Ein besonders hoher Rang wird diesem Gut immer wieder zugesprochen, auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Man will sachfremde Einflüsse fernhalten von medizinischen Versorgungszentren, also insbesondere bloße Kapitalinteressen, die mit medizinischen Entscheidungen nichts zu tun haben. Ferner ist das Mittel auch geeignet, das der Gesetzgeber wählen will oder jedenfalls die Bundesregierung hier mit ihrem Entwurf vorstellt, denn Es kommt nur darauf an, ob sich mit Hilfe des Mittels der Erfolg fördern lässt. Es muss kein optimales Mittel sein nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, sondern eine Eignung scheidet nur aus, wenn das Mittel objektiv untauglich ist. Und davon wird man hier sicher nicht ausgehen können. Ferner muss das Mittel erforderlich sein. Das heißt, es darf kein geringer belastendes Mittel geben, das in gleicher Weise den gewünschten Erfolg herbeizuführen geeignet ist. Hier wird dem Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht ein erheblicher Spielraum zugestanden. Das heißt, die Frage, ob mildere Mittel vorliegen, die den Erfolg in gleicher Weise herbeiführen müssen, da gibt es auch wieder eine gewisse Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers. Wenn man diesen Maßstab zugrunde legt, dann wird man sicherlich die Erforderlichkeit nicht damit in Frage stellen können, dass ja andere Maßnahmen bereits eine gewisse Förderung des Zieles bewirken, sondern entscheidend ist, dass eben eine zusätzliche Sicherung eingebaut wird, damit diese Unabhängigkeit der medizinischen Entscheidungen in den medizinischen Versorgungszentren sichergestellt ist. Und schließlich müssen die Mittel zumutbar sein, das heißt, bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe dürfen die Grenzen der Zumutbarkeit nicht überschritten sein. Auch davon wird man hier ausgehen müssen, dass eine solche Zumutbarkeit gegeben ist, denn der Eingriff erweist sich gerade wegen des starken Bestandsschutzes bereits bestehender Versorgungszentren nicht als übermäßig belastend. Vielen Dank.
Dankeschön. Der Kollege Landvermann fragt ja, weiter. Bitte sehr.
Vielen Dank. Nachdem wir den Artikel 12 jetzt behandelt haben und Sie sich auch genau darin aufgehalten haben, möchte ich Herrn Professor Sodan doch noch eine ergänzende Frage stellen, bezogen darauf, ob der Gleichheitssatz des Artikel 3 denn eventuell berührt sein könnte. Also ob dagegen verstoßen wird.
Herr Sodan, bitte nochmal.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Abgeordneter Landvermann, Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes enthält ja den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und damit ein Verbot von nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen. Und nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geht es letztlich darum, zu verhindern, dass wesentlich Gleiches willkürlich ungleich beziehungsweise wesentlich Ungleiches willkürlich gleich behandelt wird. Und nach dieser Judikatur hat auch in diesem Bereich der Gesetzgeber einen erheblichen Spielraum. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht darf nicht prüfen, ob nun die zweckmäßigste, die gerechteste Lösung gewählt wurde, sondern letztlich nur, ob die verfassungsrechtlichen Grenzen der Gestaltungsfreiheit überschritten sind. Im vorliegenden Zusammenhang wird ja gerügt, es hat im Vorfeld einige Stellungnahmen dazu gegeben, dass eine gewisse Ungleichbehandlung besteht im Hinblick auf die künftig als Gründer zugelassenen Personengruppen, also zugelassene Ärzte, Krankenhäuser, auch bestimmte gemeinnützige Einrichtungen, einerseits und den sonstigen, die das künftig nicht mehr tun dürfen. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass es gute Gründe gibt für die Privilegierung bestimmter Personengruppen, denn sie haben eine stärkere Nähe, berufliche Nähe zu diesen Versorgungszentren und beschränken sich eben nicht auf etwa bloße Kapitalgeberfunktionen. Und darum, meine ich, ist auch der allgemeine Gleichheitssatz hier nicht verletzt.
Vielen Dank, Kollege Landvermann.
Ja, vielen Dank vor allem, dass Sie da bei der komplizierten Frage so relativ kurz geantwortet haben. Das gibt mir die Gelegenheit, es jetzt noch auf die Spitze zu treiben und auch noch eine dritte Frage zu stellen, nämlich ob den geplanten Regelungen zu den Versorgungszentren eventuell noch Vorgaben des europäischen Unionsrechts entgegenstehen.
Herr Sodan nochmal.
Ja, Herr Abgeordneter Landvermann, das Unionsrecht enthält ja in Artikel 49 des AEUV, also des Gesetzes über die Arbeitsweise der Europäischen Union, die sogenannte Niederlassungsfreiheit, dessen Schutzbereich vor allem freiberufliche Tätigkeiten umfasst. Und Artikel 49 AEUV gewährleistet das Recht zur Aufnahme und zur Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeit. Diese Freiheit ist betroffen. Sobald ein grenzüberschreitender Bezug gegeben ist, das heißt also, sobald gewisse Leistungserbringer, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat angesiedelt sind, hier ihre Tätigkeit nicht wahrnehmen dürfen. Sollte ein solcher grenzüberschreitender Bezug gegeben sein, dann fragt sich, ob hier die Niederlassungsfreiheit überhaupt betroffen ist, denn wir müssen hier unterscheiden zwischen Diskriminierung und sonstigen Beschränkungen. Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit liegen mit Sicherheit nicht vor, auch nicht mittelbar, denn diese Beschränkungen im Hinblick auf den Gründerkreis und auch auf die Rechtsform treffen ja in gleicher Weise Deutsche wie EU-Ausländer. Es kann sich also nur um Beschränkungen handeln und dann ist ganz normal nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu prüfen, ob zwingende Gründe des Allgemeininteresses diese Regelungen rechtfertigen, ob eine Eignung vorliegt und vor allen Dingen auch die Erforderlichkeit im Hinblick auf das gewählte Mittel. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist anerkanntermaßen in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein zwingender Grund des Allgemeininteresses. Im Hinblick auf die Eignung und auf die Erforderlichkeit hat der Europäische Gerichtshof im Zusammenhang mit den deutschen Regelungen des apothekenrechtlichen Fremd- und Mehrbesitzverbotes betont, dass erstens das Unionsrecht die Befugnis der Mitgliedstaaten, die Zuständigkeit für die Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme unbeeinflusst lässt und zweitens es Sache der Mitgliedstaaten ist, welches Schutzniveau ein Mitgliedstaat für seine Bevölkerung erreichen will und drittens deshalb den Mitgliedstaaten in diesem Bereich ein Wertungsspielraum zukommt. Ich bin der Meinung, dass hier erst recht, wenn man mal diese Entscheidung zum Fremd- und Mehrbesitzverbot als Maßstab nimmt, hier erst recht eine Rechtfertigung gegeben ist für eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit. Ich kann insoweit verweisen auf die Zielsetzung, die der Gesetzgeber verweist. Und deshalb dürfte auch nach der Rechtsprechung des EuGH hier keine Verletzung vorliegen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die FDP fragt weiter die Kollegin Aschenberg-Dugnus, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an die KBV und den GKV-Spitzenverband und betreffen den Bereich Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung bzw. Wartezeiten. Von Versicherten wird ja immer wieder kritisiert, dass insbesondere beim Übergang von der Haus- zur fachärztlichen Versorgung es zu längeren Wartezeiten kommt. Es ist deshalb vorgesehen, dass der Sicherstellungsauftrag zukünftig auch eine angemessene und zeitnahe zur Verfügungstellung einer fachärztlichen Versorgung umfasst. In den Gesamtverträgen ist zukünftig zu regeln, welche Zeiten im Regelfall und im Ausnahmefall noch eine zeitnahe fachärztliche Versorgung darstellen. Meine Fragen drehen sich um diesen ganzen Aspekt und lauten, in welchem Zeitrahmen wird Ihrer Einschätzung nach eine Vereinbarung darüber, was angemessen als Wartezeit ist, erfolgen können? Und im Anschluss daran auch gleich würde mich Ihre Einschätzung interessieren, welche Wartezeiten noch als angemessen vereinbart werden können und wie Sie gewährleisten wollen, dass die festgelegten Wartezeiten im Regelfall auch eingehalten bzw. nicht erheblich überschritten werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Ganz ohne Wartezeit jetzt Herr Köhler für die KBV.
Also zunächst einmal ist diese gesetzliche, beabsichtigte gesetzliche Regelung an die Partner der Gesamtverträge, sprich an die Länder, delegiert. Wir gehen davon aus, dass das innerhalb einer Zeit von 2 bis 3 Monaten in den Gesamtverträgen verankert werden kann, sehen auch keine Notwendigkeit, das auf der Bundesebene zu regeln. Konkrete Vorstellungen, welche Wartezeiten zumutbar sind, können wir heute auch nicht äußern. Sicher ist aber, das muss arztgruppenspezifisch erfolgen. Wir können keine generelle Wartezeit für jeden Arzt darstellen. Sicher ist auch, dass wir das abhängig machen müssen von der regionalen Versorgungsstruktur. Ich denke aber, es wird dort sicherlich gelingen, in einem lernenden System entsprechende Fristen vorzugeben. Wenn Sie nach der Umsetzungsmöglichkeit fragen, so ist das ja Bestandteil des Sicherstellungsauftrages, Bestandteil des Gesamtvertrages. Und der Gesetzgeber hat ja bereits ein Zurückbehaltungsrecht für Gesamtvergütung im Gesetz geregelt, wenn wir Sicherstellungsdefizite haben, die nachweisbar durch das Systemversagen, sprich durch die KV, erfolgt sind. Von daher sehen wir durchaus in dieser Regelung eine Möglichkeit, die Wartezeitenproblematik besser zu organisieren. Wir denken auch, dass es notwendig ist,
in der Gebührenordnung Änderungen vorzunehmen. Derzeit ist es einfach so, ob Sie jetzt einen neuen Patienten vorfinden oder einen bereits bekannten, es gibt die gleiche Vergütungshöhe. Hier müssen in der Gebührenordnung auch Anreize gesetzt werden, dass ich den neuen Patienten, den ich umfassend untersuchen und therapieren muss, dass ich dafür eine andere Vergütung erhalte innerhalb des gegebenen Finanzvolumens, um auch die Anreize zu setzen, für den Arzt eher Termine zu vergeben.
Dankeschön. Und der GKV-Spitzenverband war gefragt.
Zunächst mal, die Krankenkassen haben selbstverständlich ein hohes Interesse, Wartezeiten gering zu halten bei den Patienten. Das kann nicht genügend betont werden. Wir haben jetzt, wie Herr Köhler bereits ausführte, eine regionale Regelung vorgesehen im Gesetzentwurf. Das heißt, es darf x-mal regional verhandelt werden. Das wäre sicherlich einfacher und schneller auf Bundesebene gegangen. Wir haben auch die Befürchtung, dass nicht alle KV den Optimismus von Herrn Dr. Köhler teilen und hier vielleicht auch das ein oder andere Paket mit unzulänglichen Gegenforderungen aufgemacht wird. Da sind wir nicht so optimistisch, dass das so schnell geht. Die Frage, welche Wartezeiten sind akzeptabel? Ja, da muss man tatsächlich arztgruppenspezifisch sich ansehen. Aber ich sage mal, generell ist eine Wartezeit von einer Woche schon verdammt lang. Und das als generelle Richtspur kann das bei dem einen oder anderen kürzer sein, bei dem einen oder anderen vielleicht länger. Aber ich finde eine Woche schon fast, also schon sehr lang. Die Frage, kann man die Verkürzung der Wartezeiten, kann man das verstärken? Ja, man kann auch weitere den Vergütungsanreiz verstärken, indem wer längere Wartezeiten braucht, hier auch entsprechend das in der Vergütung fühlt. Wir merken leider Gottes immer wieder, dass Ärzte oder ein Teil der Ärzte auf Vergütungsanreize sehr stark reagieren. Und hier eine Verstärkung vorzusehen, kann ich mir durchaus vorstellen.
Vielen Dank. Es sind noch 40 Sekunden übrig. Die würde ich an die nächste Runde hängen. Und damit geht das Fragerecht an die Linke. Und die Kollegin Bunge ist die erste Fragende. Bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte beginnen mit dem Komplex auch der bedarfsgerechten Finanzierung. Meine erste Frage geht an Professor Stegmüller, den Einzelsachverständigen, und an den Verband der demokratischen Ärztinnen und Ärzte, den Vertreter. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie derzeit es als gegeben sehen, einschließlich der Gesetzesänderungen, die uns hier vorliegen, dass die Gelder entsprechend des Bedarfs an medizinischer Versorgung fließen, oder ob eher Versorgungsstrukturen finanziert werden, unabhängig davon, wie hoch eigentlich der medizinische Bedarf ist. Was müsste nach Ihrer Meinung geändert werden, um eine bedarfsgerechte Finanzierung zu sichern?
Dankeschön, Professor Stegmüller.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Klaus Stegmüller, Hochschule Fulda. Die Frage rekurrierte auf die Situation hinsichtlich des Abbildes von sinnvollen und den jeweiligen regionalen Bedarfen sozusagen bezogenen Bedarfsplanung. Die bisherigen Verhältniszahlen sind keine Aussagen oder bilden keine aussagefähige Grundlage für eine solche bedarfsgerechte Versorgungssteuerung. Insofern wäre es notwendig, sehr viel stärker sozusagen den entscheidenden Bedarf, der regional sehr unterschiedlich sein kann, eben zur Grundlage eben dieser Bedarfsplanung zu tun. Dazu wäre es notwendig, aussagefähige Indikatoren der Bedarfsplanung zu unterlegen. Diese könnten unter anderem sein, sozusagen die jeweils unterschiedliche Bedarfslage hinsichtlich beispielsweise morbiditätsorientierter Aussagen und entsprechende Daten, beispielsweise auch hinsichtlich der Frage, welche entsprechenden Ausgestaltungen in den jeweiligen Regionen notwendig sind. Der Gesetzentwurf geht in diese Richtung viel, viel zu wenig. Er konterkariert im Grunde genommen sozusagen eher also solche regionalen Strukturen. Zum Zweiten wäre der Komplex, der ebenso wenig zum Tragen kommt, die Frage der Kooperation und Vernetzung. Es wäre notwendig, auf der Basis eben solcher regional unterschiedlich festgestellter Bedarfslagen entsprechend beispielsweise genossenschaftlich organisierte Vernetzungen oder beispielsweise Gründung medizinischer Versorgungszentren, primärärztlicher Versorgungsprovenienz einzurichten. Das geschieht nicht. Stichwort berufsgruppenübergreifende Vernetzung, auch dort finden wir sozusagen keine Anhaltspunkte. Die Delegation reicht nicht aus, sondern beispielsweise wäre hinsichtlich der Frage der heilkundlichen Berufsgruppen, also der heilkundlichen Tätigkeiten der Pflege, ähnliche Elemente mit aufzunehmen, um sozusagen nicht nur den Delegation, sondern auch die Substitutionseffekte zu haben und damit sozusagen sowohl auf der Versorgungsstruktur, der Planung, wie aber auch eben auf der Versorgung zu einer entsprechenden kooperativen Vernetzungsstruktur zu kommen.
Vielen Dank. Und dann war der Verein demokratischer Ärzte und Ärztinnen gefragt. Bitte schön.
Jansen, ich möchte meinem Vorredner im Wesentlichen zustimmen, würde bei der Gelegenheit nochmal auf die Abstaffelung der Regelleistungsvolumina zu sprechen kommen. Dies ist sicherlich, wenn wir auf die Versorgungssteuerung schauen, kein sinnvoller Baustein. Die ärztliche, insbesondere die hausärztliche Versorgung in unterversorgten Gebieten zu verdichten. Zunächst mal bringt es nur den Ärzten, die dort schon ansässig sind, ein Mehr an Honorar, was augenscheinlich ja keine Versorgungsverbesserung bietet. Und ob niederlassungsbereite Ärztinnen und Ärzte, insbesondere Kinder- und Hausärzte bereit sind, mit diesem Plus an Honorar sich dann dort niederzulassen, muss bezweifelt werden. Es gibt eine aktuelle Untersuchung unter Kinder- und Jugendärzten, die sind nur zu 60% überhaupt bereit, in nicht angestellte Verhältnisse hineinzugehen. Sie wollen Teilzeitarbeit, sie wollen Familie und Beruf miteinander verbinden. Hier muss bezweifelt werden, ob solch ein finanzieller Anreiz überhaupt wirkt. Wir brauchen Förderung der Allgemeinmedizin im universitären Bereich. Die Fakultäten für Allgemeinmedizin müssen an allen Universitäten eingerichtet werden. Und wir brauchen, Herr Stegmüller hat es gesagt, professionsübergreifende Kooperationen. So,
weiter. Ja. Dankeschön. Für die Linken fragt weiter die Kollegin Bunge, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte dann zum Komplex spezialärztliche Versorgung, Paragraf 115, 116b kommen und zuerst fragen den GKV-Spitzenverband und den VDEK, welche finanziellen und auch welche Versorgungsfolgen Sie sehen durch die Einführung der spezialärztlichen Versorgung ohne Zulassungsbeschränkungen und damit ohne in die Bedarfsplanung eingebunden zu sein, sowie ohne Mengenbegrenzungen.
Dankeschön. Spezialärztliche Versorgung war das Thema und der GKV-Spitzenverband war der zunächst Gefragte.
Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Spezialärztliche Versorgung, hier muss man sehr genau unterscheiden. Man kann einen sehr großen, weiten Begriff von spezialärztlicher Versorgung haben und prägen. Das ist eine Neuordnung eigentlich der Zulassung der Krankenhäuser zum ambulanten Tätigkeit. Da würde dann die spezialärztliche Versorgung drunter fallen. Dann müsste man das ganz, ganz neu ordnen. Dann müsste man auch eine Bedarfsplanung vorsehen. Dann kann man auch vorsehen Ausschreibungen von Verträgen durch einzelne Kassen. Oder man macht spezialärztliche Versorgung ganz, ganz eng auf seltene Erkrankungen. Bei Mukoviszidose kann man froh sein, wenn man überhaupt einen Arzt findet. Hier eine Einzelleistungsvergütung ohne Mengensteuerung vorzusehen, kann man wagen. Das kann man aber für eine derartig ganz, ganz enge beschriebene spezialärztliche Versorgung, das kann man nicht als Nukleus für die Öffnung der Krankenhäuser insgesamt zur ambulanten Versorgung, für einen fairen Ausgleich und für ein faires Miteinander von Krankenhäusern und vertragsärztlicher Versorgung finden. Unsere Kritik an dem jetzigen vorgelegten Entwurf ist, dass hier eine Mischform vorgesehen ist. Man steigt klein ein und verbreitert das dann über die Möglichkeit, ambulante Operationen dort vorzusehen. Das ist falsch. Entweder klein und wirklich ganz eng begrenzt oder einen ordnungspolitisch sinnvollen neuen Ansatz finden. Die Mischform wird teuer. Einzelleistungsvergütung ohne Mengenbegrenzung machen Sie nur, wenn Sie wirklich Anreize zur Versorgung setzen wollen, die gravierendste Art, zur gravierendsten Form sind. Das ist, ich sage nochmal, bei seltenen Erkrankungen sinnvoll, aber bitte nicht als Nukleus für eine ordnungspolitische Neuorientierung, ambulante Versorgung in spezialärztlichen Bereich breiter gefasst.
Vielen Dank. Und der Frau Deck war gefragt.
Frage, Frau Abgeordnete, Sie haben nach den finanziellen Folgen gefragt. Die sind natürlich schwer zu überschauen im Moment. Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass zunächst Definitionsarbeit im gemeinsamen Bundesausschuss geleistet wird, wo wir wissen, dass es erstens nicht zwingend so schnell gehen wird und man die Ausgänge nicht immer gut vorhersagen kann. Deswegen kann man nur allgemein von Risiken sprechen und auf Risiken hinweisen. Die ergeben sich im Wesentlichen aus drei Bereichen. Das eine ist, dass potenziell der Katalog von Leistungen, der für die spezialärztliche Versorgung zur Verfügung steht, sehr groß ist. Herr von Stackelbech hat schon darauf hingewiesen, das betrifft den Bereich der ambulanten Operationen, betrifft aber sicherlich auch Leistungen aus dem Bereich der onkologischen Versorgung, beides sehr dynamische und umfassende Bereiche, sodass der erste Wunsch wäre, um das besser eingeführt zu bekommen, diesen Katalog möglichst enger zu fassen, als er jetzt vorgesehen ist. Das zweite ist die Frage des Zugangs zu diesem Versorgungsbereich. Da ist im Moment vorgesehen, dass man sich anmeldet und auch angemeldet ist, wenn niemand innerhalb von 2 Monaten widerspricht. Das heißt, wir haben keinen Abgleich mit den schon vorhandenen Behandlungskapazitäten und laufen da Gefahr, dass überversorgte Gebiete noch mehr einer Überversorgung geöffnet werden. Und der dritte Bereich ist, dass nach Zulassung und Zugang zu diesem spezialärztlichen Versorgungsbereich keinerlei Steuerung vorgesehen ist, was Preis und Menge anbetrifft, sodass das, je nachdem wie die beiden vorherigen Rahmenbedingungen weiter gestaltet werden, dann schon sehr dynamisch sein kann. Und neben den finanziellen Folgen ergibt sich dadurch ein ganz anderes Problem. Wenn ich nämlich die Unterversorgung bekämpfen möchte und gleichzeitig einen neuen dynamischen Bereich der spezialärztlichen Versorgung schaffe, der sich ja nicht auf dem Land entwickeln wird, sondern da, wo Krankenhäuser sind oder entsprechende fachärztliche Versorgungsstrukturen schon da sind, dann kriegen das die 5.000 neuen Ärzte, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die jedes Jahr in die Versorgung kommen, natürlich auch mit und werden sich entsprechend orientieren und dann sich eher nicht dafür entscheiden, Hausarzt zu werden und eher nicht dafür entscheiden, aufs Land zu gehen, sondern dahin, wo sie gutes Geld verdienen können. Und das wäre dann der Bereich der spezialärztlichen Versorgung.
Dankeschön. Und die Kollegin Bunge hat wieder das Wort.
Danke. Meine nächste Frage geht an den Vertreter der niedergelassenen Kardiologen, Herrn Dr. Levinson. Ich würde Sie gerne fragen, welche Qualitätsanforderungen müssen im Paragraph 116b besonders bezüglich des Bereichs ambulantes Operieren festgelegt sein und wie könnten diese gesichert werden?
Dankeschön. Zu 116b, Herr Levinson, bitte.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bunge, vorweg möchte ich betonen, dass das, was wir bei den ambulanten fachärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen erleben, eine Versorgung der Patientinnen und Patienten durch Fachärzte ist und nicht auf Facharztniveau. Aus diesem Grund begrüßen wir auch den Änderungsantrag der CDU-CSU- und FDP-Fraktionen zum Thema 115b, weil es die Rechtssicherheit für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen darstellen könnte und wir damit zumindest eine gewisse Gleichstellung erreichen. Wie Sie die Versorgung regeln können, die Qualitätsanforderungen zum einen, ich denke, das sollte in der Region jeweils durch dreiseitige Verträge geregelt werden. Die Strukturvoraussetzungen müssen dann auch im Einzelfall geregelt werden. Und diesen Paragraphen 115b oder den Katalog dazu, den haben wir ja bereits seit einigen Jahren bestehend, letztlich seit 2006 mit Modifikationen. Es ist einfach an der Zeit, dass dieses Vertragswerk nicht nur als Werk dasteht, sondern auch gelebt wird. Und aus dem Grund wäre unser dringender Appell, bei einer Nichteinigung in trilateralen Verhandlungen dann auch einzuführen, dass das Ministerium im Einzelfall eine Ersatzvornahme vornehmen kann. Was flankierend, und da verstehe ich sehr, sehr gut auch die Position, das wird Sie vielleicht wundern, die Position des GKV-Spitzenverbandes und der Kostenträger insgesamt, ist die Furcht, dass, wenn man das freigibt, es zu einem Ausufern der Leistungen kommen wird, unkontrollierbar. Und da empfehlen wir mit den Erfahrungen, die wir, mein Verband, seit mittlerweile 16 Jahren haben, gespiegelt, veröffentlicht, gespiegelt auch an Daten aus Österreich bzw. der Schweiz, die Einführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen mit einem Auditing, wie wir das zum Beispiel im Quick-Register, das Ihnen vielleicht bekannt ist, seit 16 Jahren verfolgen. Die Qualitätssicherung, wie sie bislang im stationären Bereich läuft, ist sicher nicht ausreichend, da diese Daten weder validiert noch überprüft werden und weder Stichproben noch überhaupt ein Auditing-Prozess stattfindet. Das ist etwas, was man anbieten kann. Das ist auch etwas, was in den Bereich der Qualitätsoffensive auch der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fallen würde. Und ich denke doch, dass Sie damit auch eine gewisse Nachprüfbarkeit der Qualität der Leistungen und der Mengenentwicklung bekommen dürften.
Vielen Dank. Wir haben eine Minute noch übrig, wenn sonst würden wir das in die zweite
ich
Runde gehen.
Ich würde bloß hier gern anschließen wollen, okay, wie der DK, die Deutsche Krankenhausgesellschaft zu dieser Anforderung steht, die eben proklamiert worden ist von Dr. Levinson.
In aller Kürze, Herr Baum.
Ja, Baum DKG, die Qualitätsanforderung an die 116b-Leistungen, wie sie derzeit vom GBA festgelegt werden, sind anerkanntermaßen hohe Anforderungen. Gerade in diesen Bereichen, da geht es dann praktisch darum, um interdisziplinäre Versorgung zu gewährleisten. Das heißt, es geht weit über das hinaus, was eine einzelne Praxis in ihrer Struktur vorhalten kann. Das heißt, wenn das, was heute vom GBA an Qualitätsanforderungen zur Norm gemacht wird, für die gesamte Versorgung, ambulante Versorgung in diesen Bereichen, würde sich das Qualitätsniveau deutlich erhöhen.
Für die Kürze, und das Fragerecht geht an die Grünen, und zunächst ist der Kollege Terpe der Fragende.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ärztemangel und Unterversorgung, sicherlich ein Anlass für dieses Gesetz, wird vorwiegend mit hausärztlicher Versorgung, also Primärversorgung im ländlichen strukturschwachen Raum assoziiert. Und deswegen sind die ersten Fragen auch an unseren Sachverständigen Professor Schwarz. Aus welchem Grunde ist aus Ihrer Sicht eine Aufwertung der Primärversorgung notwendig? Welche Anreize und Strukturveränderungen sind aus Ihrer Sicht notwendig, um die Bedeutung der Primärversorgung zu stärken? Und wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund den Gesetzentwurf, wo der Begriff Primärversorgung ja gar nicht auftaucht?
Danke, Professor Schwarz, bitte.
Ja, meine Damen und Herren, verehrte Vorsitzende, ich danke für diese Frage. Ich fasse die beiden zusammen. Zunächst eine kurze Wertung des Gesetzes aus einer Außensicht. Es erfreut, weil so gute Absichten drinstehen. Aber es verwundert auch, dass diese guten Absichten wirklich in alte Schläuche gegossen werden. Und wenn man die Geschichte der Gesetze in Deutschland auf diesen Sektor zurückverfolgt, die letzten 20 Jahre gab es schon sehr viele gute Absichten in Gesetzen, die dann von der Selbstverwaltung nicht umgesetzt wurden. Also insofern vermisst man da etwas klare Vorgaben. Bei der Konzentration auf die Primärversorgung fällt Folgendes auf natürlich. Wir haben im Prinzip rechnerisch in Deutschland, selbst in diesem Bereich, noch keine Unterversorgung. Im internationalen Vergleich haben wir 1,5-mal mehr Primärärzte pro Einwohner als der Durchschnitt der OECD-Staaten. Aber wir haben ein fast bizarres Phänomen. Deutsche Allgemeinärzte versorgen, wie wir einer Studie des Commonwealth Fundes und des ICWIC von diesem Jahr entnehmen können, erheblich mehr Patienten pro Woche als die Ärzte in an vergleichbaren anderen Ländern, was sich so ausdrückt, dass in Deutschland das rund 240 Ärzte pro Woche sind, bei den übrigen Ländern zwischen 53 und 171 Patienten pro Woche. Und da müsste man nun fragen, sind diese anderen Länder alle sehr viel schlechter dran? Nimmt man die objektiven Daten zur Gesundheit, Lebenserwartung oder Lebenserwartung in gesunden Jahren, dann hat Deutschland nur einen Mittelplatz, unter den EU-Ländern 14. Platz. Also diese intensive Versorgung drückt sich nicht in mehr Gesundheit aus. Das Zweite, was auffällt, ist, dass der Patientenkontakt in Deutschland besonders kurz ist. Und das Dritte, was auffällt, dass in keinem der untersuchten Länder Primärärzte so unzufrieden sind mit ihren Arbeitsbedingungen wie in Deutschland. Und der Unterschied, die Studie ist ja allgemein nachlesbar, sie ist im Deutschen Ärzteblatt, was hier nicht als, sagen wir mal, interessengeleitete Bühne zu verstehen ist, sondern hier als eine wirklich objektive Untersuchung. 31% der Primärärzte in Deutschland sind so unzufrieden mit dem System, dass sie eine grundlegende Reform verlangen. Und das im Vergleich zu 1-15% der Primärärzte in anderen Systemen. 1-15% zu 31%. Das heißt, die Unzufriedenheit derjenigen, die den Alltag der Primärversorgung in Deutschland machen, ist grundlegend. Und dann muss man sich eigentlich, müsste man die ganze Frage der Primärversorgung von diesen Befunden aus durchdenken. Was notwendig ist, ist sicherlich eine sofortige Umsteuerung der Ressourcen von überversorgten zu unterversorgten Bereichen. Da haben Vorgänger schon das Notwendige gesagt. Ich verweise zum Beispiel auf die Stellungnahme des Bundesverbandes der Verbraucherberatung. Was zusätzlich notwendig ist, ist eine Entlastung der Primärärzte, so wie es andere Länder nämlich auch tun, durch neue, flexiblere, teamorientierte, auf multimorbide chronisch Kranke, auf körperliche und psychisch Kranke, auf nicht klinisch pflichtige psychische Krankheiten hinorientierte neue Form der primären Praxisversorgung, die Entwicklung neuer Hand-in-Hand-Konzepte. Nirgends so schwierig ist es für Behinderte wie in Deutschland, eine komplexe Versorgung aus einer Hand zu bekommen. Die gibt es praktisch nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Das muss sich ein deutscher Patient oder eine deutsche Familie zusammensuchen. Das ist zum Teil regelrecht unwürdig. Und ich bedauere, dass dieses Gesetz solche neuralgischen Punkte, die Belastung der Ärzte und aber auch die Belastung der Kranken, nicht explizit aufgegriffen hat, sondern sich zu sehr wieder auf alte Regularien der Selbstverwaltung und deren Feinsteuerung konzentriert. Der zweite Punkt, den man langfristig ansteuern muss, ist eine Entlastung der Primärärzte durch neue Berufe. Das machen andere Länder auch mit sehr gutem Erfolg. Hausbesuche in Skandinavien bei älteren Menschen, ein Erfolgsmodell. Ich vermisse Anstrengung des Gesetzgebers an diesem Punkt. Ich beklage, dass es in der Bundesärztekammer wohlwollende Beratung mit 42 Gesundheitsberufen seit Jahren gibt, um zu einer verstärkten Kooperation mit Ärzten zu kommen. Es kommt ehrlich gesagt nichts heraus. Entweder blockiert ein Arztverband oder es blockiert die Krankenversicherung. Das ist eigentlich nicht mehr zum Ansehen und deshalb wünscht man sich einen neuen, entschiedeneren Gesetzentwurf. Vielen Dank.
Dankeschön. Für die Grünen fragt weiter Harald Herpe. Birgit Wender, bitte.
Gut. Wir fragen die Bundespsychotherapeutenkammer. Der vorliegende Gesetzentwurf enthält im Ergebnis einige Regelungen zur Fortschreibung der Verhältniszahlen in der Bedarfsplanung, auch unter Beteiligung der Länder. Sie schlagen vor, die Bedarfsplanung zu einer prospektiven und sektorübergreifenden Versorgungsplanung weiterzuentwickeln. Wie sollte diese Versorgungsplanung ausgestaltet werden?
Dankeschön. Die Bundespsychotherapeutenkammer ist gefragt.
Der Psychotherapeutenkammer. Wir haben das Problem, dass im Bereich der Versorgung psychisch Kranker die Verhältniszahlen zu einem Zeitpunkt festgelegt wurden, als wir bereits eine Unterversorgung hatten. Aus dem Grunde wurde ja damals gerade das Psychotherapeutengesetz geschaffen. Und wenn man jetzt auf diesen Verhältniszahlen aufsetzt, so wie es der Gesetzentwurf vorliegt, dann schreibt man die bestehende Unterversorgung, die ja hinlänglich bekannt ist. Ich erwähne nochmal die Wartezeiten, die viel länger sind als bei den körperlich Erkrankten. 3 Monate Wartezeit allein auf ein erstes Gespräch mit einem Psychotherapeuten und weitere 3 Monate, bis eine Behandlung beginnen kann. Das sind Zeiten, die in anderen Bereichen der medizinischen Versorgung völlig akzeptabel wären. Wenn man diese Verhältniszahlen also fortschreibt und darauf aufsetzt, wie immer man das macht, dann schreibt man die Unterversorgung fest, vor allem wenn dann noch die Möglichkeit genutzt wird, in sogenannten überversorgten Planungsbereichen, wie immer die berechnet werden, vermeintlich überzählige Sitze abzubauen. Die Gefahr, die wir sehen, ist, dass bei der Umsetzung des Gesetzes zuerst die Planungsbereiche bedacht werden und dass dann mit den aus unserer Sicht völlig unangemessenen, grob falschen Verhältniszahlen in diesen neu gestalteten Planungsbereichen gearbeitet wird und erst dann zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, wenn der GBA die Möglichkeit gehabt hat, tatsächlich zu überlegen, wie er denn die Verhältniszahlen anpassen könnte, dann zu überlegen, wie die Unterversorgung im Bereich der psychisch Kranken vermindert werden kann. Dann ist es aber zu spät, weil dann, so unsere Befürchtung, die Sitze bereits in verschiedenen KVen abgeschmolzen sein werden. Dafür gibt es jetzt schon bereits Hinweise aus den verschiedenen Diskussionen. Wie wir uns das vorstellen, eine Lösung, Festschreibung des Status quo, also auf der Basis der jetzt bestehenden tatsächlichen Versorgung, Stichtag 1.1.2012, dann regional unter der Beteiligung der entsprechenden Akteure, und da gehören die Heilberufekammern auch hinzu, auch dazu, regional vor Ort den Bedarf und dann wirklich den Bedarf zu berechnen, der eben gerade im Bereich der psychisch Kranken berücksichtigen muss, dass es ambulante, teilstationäre, stationäre, komplementäre Versorgungsangebote gibt. Und da hat keiner die Übersicht auf der Bundesebene, auch schon nicht mehr auf Landesebene, sondern muss man auf die regionale Ebene runtergehen. Und dann können wir tatsächlich etwas für die Verbesserung der psychisch Kranken tun, die jetzt wirklich im Argen liegt. Vielen Dank.
Dankeschön. Wer fragt weiter für die Grünen?
Ja, an die Deutsche Gesellschaft, Wiggi Bender, für Gesundheitsökonomie, Professor Wasem. Die Unterversorgung psychisch kranker Menschen wird teilweise nicht auf die unzureichenden Vorgaben der Bedarfsplanung, sondern auf die unzureichende Wahrnehmung von Versorgungsaufträgen durch Psychotherapeuten zurückgeführt. Liegt Ihrer Ansicht nach da die Ursache des Problems und ließe es sich durch eine konsequente Umsetzung der Versorgungsaufträge lösen?
Professor Wasem, bitte.
Also es ist richtig, dass die durchschnittliche Arbeitszeit von Psychotherapeuten sicherlich deutlich unterhalb der durchschnittlichen Arbeitszeit von Ärzten liegt, allerdings im Allgemeinen oberhalb des halben Versorgungsauftrags. Ich denke, es ist schwierig, die Problematik, die eben auch in der vorigen Frage schon angesprochen worden ist, über eine Modifikation der Arbeitszeit der Psychotherapeuten lösen zu wollen. Da gibt es sicherlich im Einzelnen sehr unterschiedliche Gründe, warum diese Arbeitszeit so ist. Das mag in der Tätigkeit begründet sein, es hängt auch am hohen Frauenanteil, den wir zunehmend ja auch dort haben und damit dem Bemühen, Beruf und Familie in Übereinklang zu bringen. Ich denke, der Kern des Problems ist, wie in der vorigen Frage auch schon angesprochen worden, dass die Verhältniszahlen einfach ein falsches Bild suggerieren. Wir gucken, wenn wir die letzten Monate uns angucken, wir sehen von Krankenkasse zu Krankenkasse, wenn sie ihre Berichte vorlegen, die Anzahl psychischer Erkrankungen nimmt überproportional zu. Wir haben aus mehreren Studien ganz unterschiedliche Herkunft das Bild von relativ hohen Wartezeiten in der Psychotherapie. Das Fazit, was man daraus nur ziehen kann, ist das Bild einer statistischen Überversorgung in einer ganzen Reihe von Ballungsräumen passt einfach nicht zur Versorgungswirklichkeit. Und ich denke, es ist in der Tat so, wie in der vorigen Frage auch schon in der Antwort auf die vorige Frage gesagt worden ist, die Bedarfszahlen, die Verhältniszahlen spiegeln einfach die 1999, das ist von 1999, was sich da widerspiegelt, das spiegelt einfach nicht die wirkliche Realität wieder, sodass also ein Übersteigen dieser Ziffern nicht für eine Überversorgung spricht. Ich will noch einmal in Erinnerung rufen, das ist ja auch eine ganz andere Situation, als wir im übrigen ärztlichen Bereich haben. Da haben wir die Verhältniszahlen mit dem GSG ja 92 in einer Situation von Überversorgung eingeführt. Das waren ja Maßnahmen zur Bekämpfung der damals sogenannten Ärzteschwemme. Und insofern die Verhältniszahlen der Psychotherapie kommen aus einer ganz anderen Situation. Aus meiner Sicht gibt es deswegen eigentlich nur die Antwort, wir müssen an die Verhältniszahlen ran. Und entweder sozusagen das, was unser üblicher Weg wäre, wäre zu sagen, wir nehmen ein anderes Basisjahr, ein deutlich aktuelleres Basisjahr. Oder man würde sich der Mühe unterziehen, tatsächlich versorgungsepidemiologisch realistische Verhältniszahlen zu generieren. Danke.
Vielen Dank. Dann geht das Fragerecht wieder an die CDU-CSU-Fraktion und Willi Zulajew ist der erste Fragende. Bitte.
Da, meine Damen und Herren, meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dirks, an den GBA, KBV, KZBV, DK, GKV-Spitzenverband und die Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir wissen, der GBA trifft weitreichende Entscheidungen für die Gesundheitsversorgung von rund 70 Millionen Versicherten. Die Stimme der unparteiischen Mitglieder und des Vorsitzenden ist bei strittigen Abstimmungen unmittelbar entscheidungsrelevant. Im Gesetzentwurf soll durch ein Widerspruchsrecht des Gesundheitsausschusses die demokratische Legitimation der Unparteiischen gestärkt werden. Uns interessiert nun, wie Sie diese Regelung grundsätzlich in Bezug auf die Notwendigkeit und die Sachgerechtigkeit beurteilen, wie Sie die Vorhaben zur Stärkung der Unabhängigkeit der Unparteiischen und der unparteiischen Mitglieder des GBAs und deren Stellvertreter sehen. Gehen Sie dabei bitte in Ihren Antworten insbesondere auf das neue Berufungsverfahren ein. Das ist uns wichtig. Darüber hinaus, wie bewerten Sie die gesetzlich vorgegebenen Überlegungen der Übertragung, Entschuldigung, der Stimmen der Leistungserbringerseite auf die Leistungserbringervertreter des Sektors, der vom Beschluss wesentlich betroffen ist?
Vielen Dank. Zu den Vorschlägen zum GBA zunächst Herr Ehlers. Herr Dirks.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Christian Dirks, geladener Einzelsachverständiger. Ich danke für die Frage, Zulajew. Es ist richtig, in den vergangenen Jahren haben wir eine erhebliche Kompetenzzuweisung an den gemeinsamen Bundesausschuss gesehen, der als oberstes Beschlussgremium, so Gott will, sachnah und kompetent die Entscheidungen für 70 Millionen Versicherte trifft. Parallel dazu hat die Rechtsprechung den gemeinsamen Bundesausschuss der Fachaufsicht entzogen, sodass eine Stärkung der inhaltlich und personellen Legitimation hier geboten erscheint. Ich erachte sie für notwendig und ich halte den Weg der Berufung der Unparteiischen und deren Stellvertreter, so wie hier skizziert wird, für richtig. Er ist geeignet, diese Funktion unabhängiger auszugestalten und den Entscheidungen des GBA mehr Glaubwürdigkeit, mehr Kompetenz zu verleihen. Dabei ist in dem Verfahren ja auch vorgesehen, dass eine dreijährige Karenz nach der jeweiligen Tätigkeit als Arzt im Krankenhaus, als Vertragsarzt oder Angehöriger einer Krankenkasse oder was auch immer im System erfolgt. Dies ist ein Kompromiss zwischen der Vermutung, dass eine sehr hohe Sachnähe stets Parteilichkeit mit sich bringt, während die völlige Abwesenheit von Sachkenntnissen zwar eine unparteiliche Entscheidung ermöglicht, aber nicht unbedingt immer eine sachgerechte. Auf die Spitze gebracht heißt es entweder, ich bin unabhängig oder ich bin Experte. Da sind mir 3 Jahre ein guter Kompromiss. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, ob diese 3 Jahre sich vielleicht auch im Anschluss an die einjährige Amtszeit noch als sinnvoll erweisen, damit nicht jemand in Versuchung gerät, durch parteiliches Verhalten über die 6 Jahre sich einen Posten zu erdienen in einem Gremium, für das er Stellung nimmt im gemeinsamen Bundesausschuss. Ich halte die Möglichkeit des Gesundheitsausschusses, hier Einfluss zu nehmen, im Prinzip für zielführend und auch richtig ausgestaltet. Ich habe keine Bedenken, dass dies mit der Geschäftsordnung des Bundestages nicht vereinbar wäre. Nach dem gegenwärtigen Vorhaben hat es der Ausschuss selbst in der Hand, ob er diese Anhörung durchführt und eine Ablehnung macht. Ich halte auch die im Gesetz angegebenen Gründe für eine Ablehnung für richtig und ich halte es auch richtig dafür, diese im Gesetz zu verankern. Ich sehe auch nicht das Risiko, dass durch die Ablehnung eine Stigmatisierung der abgelehnten Personen erfolgt. Die Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss ist nicht öffentlich, sodass dies nicht publik gemacht werden muss und die abgelehnten Personen erscheinen dann ja auch anschließend nicht als unparteiische Mitglieder im gemeinsamen Bundesausschuss. Die zweite Frage, wenn Sie mir gerade noch mal auf die Sprünge helfen.
Die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit, die haben Sie schon beantwortet. Die dritte Frage wäre dann, wie beurteilen Sie die Stärkung der Unabhängigkeit?
Die Übertragung der Stimmrechte war es, ja. Das ist, wenn man sich die Verhandlungen im gemeinsamen Bundesausschuss über die Jahre anschaut, ein sehr sinnvoller Ansatz. Vereinfacht dargestellt, was sollen die Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit Stimmen ausschlaggebend sein für Angelegenheiten, die ausschließlich den vertragsärztlichen Sektor betreffen. Insofern, anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass wir hier eine sinnvolle Stimmübertragung haben. Insofern ist es ein sehr zweckdienlicher und sicherlich auch gebotener Ansatz. Gleichwohl bleibt die Frage, was machen solche Entscheidungen im gemeinsamen Bundesausschuss, die eigentlich ja durch bilaterale Vereinbarungen auch gelöst werden können. Denn so verstehe ich den gemeinsamen Bundesausschuss, dass hier das Gremium dann notwendigerweise tagen muss, wenn sektorübergreifende Entscheidungen geboten sind. Und hier erscheint mir dann die Übertragung des Stimmrechts ja auch nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Das wäre vielleicht meine kritische Anmerkung dazu, aber im Ergebnis sicherlich ein sachdienlicher Ansatz, effizienzsteigernd und Stärkung der Entschlussfähigkeit des Gremiums. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dirks. Dann war der GBA gefragt.
Vorsitzende, zunächst mal ist die demokratische Legitimation des gemeinsamen Bundesausschusses in ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes anerkannt. Es bedarf keiner weiteren Stärkung. Und von daher glaube ich, dass man nun sehr genau prüfen muss, wie man diesen gemeinsamen Bundesausschuss in seiner Struktur so weiterentwickelt, dass er die Aufgaben, und da werden ja neue Aufgaben auf ihn zukommen, diese Aufgaben sachgerecht erfüllen kann. Das ist in der Tat die Frage der Unabhängigkeit der Unparteiischen sicherlich ein zentraler Punkt. Was uns auffällt, ist die Kumulation, also dreijährige Karenzzeit, Vetorecht des Bundestagsausschusses und einmalige Amtszeit von 6 Jahren. Wenn Sie das zusammennehmen, dann besteht die große Gefahr, dass Sie in der Zukunft erstmal nur noch ältere Menschen bekommen. Denn wer geht als jüngerer Mensch in ein solches Gremium, wenn er nach 6 Jahren wieder ausscheiden muss? Dass Sie die Experten ja im jeweiligen Amt ausscheiden muss, dass Sie die Experten auch nicht mehr bekommen, weil Sie die dreijährige Karenzzeit nicht überstehen oder beziehungsweise nach den 3 Jahren dann andere Funktionen haben und dass der Bundestagsausschuss letztlich natürlich mit seinem Vetorecht, wenn es dann die Karenzzeit gibt, ja auch nicht mehr viel machen kann, denn wer 3 Jahre Karenzzeit überstanden hat, dessen Unabhängigkeit noch anzuzweifeln, ist ja sehr schwierig, denn der ist ja 3 Jahre gar nicht mehr in dem ganzen Metier tätig gewesen. Ich meine also, man müsste hier sich auf weniger konzentrieren. Es ist richtig, dass man versuchen muss, hier mehr unabhängige Elemente in dieses Gremium insgesamt hereinzubekommen. Das kann man aber anders erreichen, indem man gewisse Vorgaben für die Besetzung macht, indem man die Karenzzeit vielleicht verkürzt und indem man wenn man den Bundestagsausschuss schon einschaltet, ihn nur einschaltet, um zu prüfen, ob die Bank, die insgesamt dann vorgeschlagen wird, dieses unparteiische Element enthält, aber nicht jetzt jeden einzelnen Unabhängigen hier einer quasi Überprüfung seiner Unabhängigkeit unterzieht. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass zwar natürlich wir sektorbezogene Entscheidungen brauchen, das aber jetzt schon in unserer Verfahrensordnung durch Stimmrechtsübertragung geregelt ist. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit, durch Stimmrechtsübertragung die Bänke anders zu besetzen. Und der Einwand, den wir gegen die jetzige Regelung haben, ist die, dass Sie den Bundesausschuss verpflichten wollen, vorab zu entscheiden, was ist sektorbezogen und was ist sektorübergreifend. Das führt zu Problemen. Nehmen Sie die Heilmittelrichtlinie, die wir lange Jahre als rein vertragsärztliche Regelung angesehen haben, bis auf einmal von Seiten der Zahnärzte der Einwand kam, halt stopp, da gibt es doch auch Regelungen, die uns tangieren. Und schon haben Sie, wenn Sie das vorher verbindlich entscheiden, ein Problem. Denn dann haben Sie etwas dem Sektorbezug zugeordnet, was nachher in seinen Auswirkungen gar nicht mehr sektorbezogen ist, sondern sektorenübergreifend ist. Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass man solche Fragen tunlichst nicht im Gesetz regelt, sondern in der Geschäftsordnung, in der Verfahrensordnung regelt und da die Möglichkeiten schafft, hier flexibel solche notwendigen, sektorenbezogenen Besetzungen zu ermöglichen, ohne jetzt Grundsatzentscheidungen im Gesetz vorzugeben, die in ihren Auswirkungen letztlich gar nicht überprüfbar sind und die dazu führen, dass, wenn man dann Einzelentscheidungen treffen muss, man unter Umständen auf einen Sektorbezug stößt, der für die konkrete Entscheidung dann gar nicht mehr relevant ist. Und von daher glaube ich, dass Sie bei der Struktur des gemeinsamen Bundesausschusses erstens beachten sollten, dass er demokratisch legitimiert ist. Er ist die Spitze der gemeinsamen Selbstverwaltung. Er wird bottom-up legitimiert. Er bedarf keiner Top-Down-Legitimation. Dass das Element der Unparteiischen in der Tat gestärkt werden muss. Aber das kann man nicht dadurch machen, dass man quasi das Expertenwissen eliminiert oder Altersgrenzen quasi indirekt einführt, sondern hier durch eine natürliche Beobachtung, aber da ist das Ministerium ja auch an sich in der Lage, zu beobachten, wie die Bänke besetzt werden und gewisse Interventionsrechte durchaus ausüben kann, wenn der Eindruck entsteht, dass hier die gesamte Bank der Unparteiischen zu stark aus dem Lager kommt. Das kann man auch über eine sinnvolle Aufsichtsregelung ohne solche komplizierten Vorgänge durchaus sachgerecht regeln. Und den Sektorbezug, glaube ich, regelt man besser in der Geschäftsordnung und der Verfahrensordnung als durch eine gesetzliche Vorgabe, die hier zu Entscheidungen zwingt, uns zu Entscheidungen zwingt, die in ihrer Umsetzung hinterher sehr problematisch werden können.
Vielen Dank. Und dann hat die KBV das Wort.
Wir sind mit diesem veränderten Berufungsrecht einverstanden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat einen ähnlichen Vorschlag bereits im April dieses Jahres unterbreitet. Es bleibt ja beim Vorschlagsrecht der Trägerorganisation, deswegen können wir mit diesem Verfahren sehr gut leben. Was die Stimmübertragung angeht, wir hätten lieber versorgungsbereichsspezifische Kammern gesehen. Da das aber jetzt nicht vorgesehen ist, können wir mit der im Gesetz verankerten Stimmübertragung sehr gut leben. Ich muss schon darauf hinweisen, das hat bisher nie stattgefunden, was Herr Hess gerade berichtet, sodass man schon eine entsprechende Verankerung braucht. Was die Karenzzeit angeht, so erscheint uns 3 Jahre sehr lange. Bei der Geschwindigkeit, in der sich das deutsche Gesundheitswesen verändert, ist man nach 3 Jahren nicht mehr mit der Expertise im aktuellen Geschehen. Deswegen würden wir eine eher kürzere Karenzzeit vorschlagen, aber in jedem Fall dann auch für andere Beteiligte aus der Gesundheitswirtschaft, aus dem deutschen Gesundheitswesen und nicht nur für die Selbstverwaltung. Das erscheint uns nicht ganz logisch.
Dankeschön. Jetzt hat die KZBV das Wort.
Bitte. Ja, Frau Vorsitzende, Jürgen Federwitz, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung. Die wesentlichen Kritikpunkte sind von Herrn Hess und Herrn Köhler bereits angesprochen. Auch wir sehen in Karenzzeit, in Amtsdauer und nicht der Möglichkeit, erneut wiedergewählt zu werden, eher eine Schwächung der Kompetenz des gemeinsamen Bundesausschusses. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass jemand, der voll in seinen Berufsjahren steht, der auch seine berufliche Kompetenz in diesen gemeinsamen Bundesausschuss einbringen könnte, keinerlei Interesse hat, nach einer längeren Karenzzeit, die ihn beruflich ja möglicherweise hemmt und vor allen Dingen nur für eine einzige Legislaturperiode in diesen GBA zu gehen. Das ist eher eine Kompetenzverminderung in unseren Augen. Ich habe despektierlich auf der Erörterung zu diesem Referentenentwurf gesagt, man zieht sich dann nur Gruftis für den GBA heran. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Was die Stimmrechtsübertragung anbelangt, so begrüßen wir das als Zahnärzte außerordentlich. Wir waren bisher diejenigen, die immer, die Widrigkeiten am intensivsten festgestellt haben. Es ist in den Ausführungen eines Vorredners schon deutlich geworden, wenn ich als Vertreter der Zahnärzteschaft im GBA-Plenum über Kataraktoperationen und anderes mehr abstimme, dann fehlt mir möglicherweise die Kompetenz. Und ich weiß von den Kollegen sowohl von der KBV wie von der DKG, dass ihnen bei Abstimmungen die Kompetenz für zahnärztliche Bereiche fehlt. So ist es sehr viel zielführender, sehr viel effektiver, diese Stimmrechtsübertragung so zu realisieren, dass wir bei den Fällen, wo es von vornherein klar ist, und wir wünschen uns diese Klarheit, vielleicht müsste man sie sogar noch ein bisschen stärker herausarbeiten, dass wir in diesen Fällen als ein eigener Sektor viel effektiver arbeiten können. Insofern widerspreche ich auch ein bisschen Herrn Hess. Ich glaube, man kann gerade zum Beispiel beim
Thema Heil- und Hilfsmittel schon im Vorfeld abarbeiten, sind beispielsweise die Ärzte und die Zahnärzte betroffen oder sind sie es nicht? Wenn man es von vornherein weiß, dient es der Rechtssicherung, wenn man es anschließend in die, sage ich mal, organisatorisch abstimmungstechnischen trockenen Tücher bringen kann. Danke.
Vielen Dank. Und der GKV-Spitzenverband war gefragt.
Pfeiffer, GKV-Spitzenverband, Frau Vorsitzende, Herr Abgeordnete. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir eine etwas andere Position zu dieser Frage haben. Wir haben in der Vergangenheit schon deutlich gemacht, dass wir den gemeinsamen Bundesausschuss als die wichtigste Organisation der gemeinsamen Selbstverwaltung ansehen und die hier vorgeschlagenen Regelungen, die zumindest nach den Formulierungen dazu dienen sollen, die Legitimation zu erhöhen, als sehr kritisch ansehen. Die Legitimation, Herr Hess hat darauf hingewiesen, ist durch die Rechtsprechung nach unserer Sicht gegeben. Wir haben vielmehr durch die jetzt geplante Regelung das Widerspruchsrecht des Ausschusses das Risiko, dass wir eine Vermischung von politischen Funktionen und Selbstverwaltungsfunktionen bekommen. Wir haben zudem das Problem, dass die Akzeptanz der Entscheidungen des gemeinsamen Bundesausschusses leiden könnte. Wir haben nämlich heute eine Situation, dass die Vorsitzenden bzw. die Unparteiischen von den Organisationen der Selbstverwaltung gemeinsam bestimmt werden und wir damit natürlich auch die Entscheidungen unter einer entsprechenden Akzeptanz in unsere Systeme tragen werden. Hier wird es unter dieser geplanten Regelung natürlich auch zumindest die Möglichkeit geben, sich verstärkt von diesen Entscheidungen abzusetzen. Das ist ein Problem, was wir sehen, was für die Akzeptanz der Entscheidungen ein großes Problem sein wird. Was die Unabhängigkeit angeht, ist, glaube ich, der derzeitige Vorsitzende ein gutes Beispiel dafür, dass nicht unbedingt die entsendende Organisation glücklich mit dem ist, was er als Neutraler entscheidet. Also ich glaube, das ist ein Beweis dafür, dass diese Personen, die wir hier ausgesucht haben, die wir gemeinsam auch aussuchen, natürlich die Akzeptanz von allen Beteiligten brauchen und diese Akzeptanz und ihre Position dann auch in dieser Weise nutzen. Und das ist auch richtig so aus unserer Sicht. Was die Karenzzeiten angeht, ist schon einiges gesagt worden. Man hat ja hier den Eindruck, dass Fachkenntnis schädlich ist, wenn man in eine solche Position kommen will, nach den Vorstellungen, die hier im Gesetzentwurf enthalten sind. Auch wir halten es für nicht sinnvoll, eine solche Regelung einzuführen. Es wird die Suche nach geeigneten Kandidaten erschweren. Es wird aber auch die Arbeit im GBA erschweren, weil es natürlich, wie wir alle wissen, eine hochkomplexe Materie ist und es durchaus sinnvoll ist, hier darauf zurückzugreifen, ausreichend qualifizierte Personen zu haben. Und da kann ich mich auch den Vorrednern anschließen. Wenn wir die Liste der Ausgeschlossenen nehmen, dann ist die nach unserer Sicht, wenn sie denn so zum Tragen kommt, auch nicht vollständig. Denn man muss sich dann fragen, was ist mit Wissenschaftlern, die unter anderem im Auftrag der Industrie tätig sind, Vertreter der PKV, der Pharmaindustrie, der ganzen stellungnahmeberechtigten Organisationen, der Medizinproduktehersteller, Verwaltungshäuser, Leiter von Krankenhäusern und. Also wenn, dann ist die Liste jedenfalls nicht vollständig und frage mich auch, was ist mit Gesundheitspolitikern, können die auch dabei sein, aber das ist ein anderes Thema. Letzter Punkt, die Übertragung der Stimmen. Wir haben schon in der Vergangenheit immer sehr dafür geworben, dass wir eine sektorübergreifende Sicht der Dinge angehen. Ich kann mich erinnern, in den letzten 20 Jahren gab es immer das Thema, dass wir die Grenzen zwischen den Sektoren überwinden müssen. Und es war gerade das Anliegen, hier im gemeinsamen Bundesausschuss sektorübergreifend zu beraten und zu entscheiden. Und meine Forderung auch an die Leistungserbringer ist, die Verantwortung für das gesamte System zu übernehmen und sich nicht an der Stelle mit, nach meiner Auffassung, kleinen Randthemen, die möglicherweise an der einen oder anderen Stelle dann nur sehr speziell diskutiert werden, aus dieser Verantwortung herauszuziehen. Wir haben im Übrigen auf der Arbeitsebene schon lange diese differenzierte Diskussion. Es muss nicht jeder Vertreter einer Trägerorganisation bei jeder Beratung dabei sein. Wir halten es für sinnvoll, dass bei den wichtigen Entscheidungen dann auch im Plenum gemeinsam entschieden wird. Und das sind in der Regel sektorübergreifende Entscheidungen. Das Abgrenzungsproblem, das Herr Hess schon angesprochen hat, gilt im Übrigen auch aus unserer Sicht als problematisch. Wir denken, dass der gemeinsame Bundesausschuss die Verantwortung für das gesamte System annehmen muss und das für alle Beteiligten auch gelten muss. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und es war noch der Verbraucherzentrale Bundesverband gefragt. Bitte.
Nochmal Ilona Köster-Steinhaber, Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich möchte zuerst auf die letzte der gestellten Fragen, nämlich die Kumulation der Stimmen der Leistungserbringer bei den Abstimmungen eingehen. In Ergänzung zu dem, was dazu auch Herr Hess gesagt hat, möchte ich dazu nochmal darauf hinweisen, dass der gemeinsame Bundesausschuss nicht nur aus dem Plenum besteht, sondern die Entscheidungen in der Regel in Unterausschüssen vorbereitet werden. Diese Unterausschüsse sind strikt nach der Betroffenheit der einzelnen Leistungserbringer auch besetzt. Und wenn dort einstimmige Vorlagen vorgelegt werden für einen Beschlussentwurf, dann ist es so, dass tatsächlich nur die betroffenen Leistungserbringer an diesem Beschluss mitgewirkt haben. Und die einzigen, die dann gelegentlich noch mal ein Haar in die Suppe werfen, ist die Patientenvertretung, wenn es dazu, ich sag mal, bedauerlichen Entscheidungen gegen die Interessen von Patientinnen und Patienten gekommen ist. Also insofern sehen wir diese Kumulation der Stimmen nicht als notwendig an. Da wird ein Problem gelöst, das nicht existiert aus unserer Sicht. Dann möchte ich auch gerne noch mal was dazu sagen zu der Frage der Legitimation des gemeinsamen Bundesausschusses, insbesondere der Vorsitzenden. Wir haben uns auch die Frage gestellt, bei einer Karenzzeit von 3 Jahren, wer denn überhaupt noch als kompetenter Vorsitzende in Frage kommt. Wir glauben, dass diese Liste an dieser Stelle vermutlich relativ kurz sein wird und damit es nicht zu einer Verbesserung der Entscheidungen im Gremium kommt. Ob eine Verbesserung der Legitimation erreicht werden kann, wenn sie dann überhaupt notwendig ist, durch eine Berufung im Gesundheitsausschuss, das bezweifeln wir ebenfalls, weil sich für uns die Frage stellt, nach welchen Kriterien sollte denn an dieser Stelle überprüft werden, wer dort berufen wird. Wenn man allerdings über eine Stärkung der Legitimation des gemeinsamen Bundesausschusses nachdenkt, dann wäre es aus unserer Sicht wichtig, dort nicht nur die ökonomischen Interessen von Krankenkassen und von Leistungserbringern stimmberechtigt zu repräsentieren, sondern auch eine Stärkung der Interessen der betroffenen Patientinnen und Patienten, Verbraucherinnen und Verbraucher vorzunehmen. Und wenn man an dieser Stelle nicht über ein Stimmrecht für die Patientenvertretung nachdenken will, was wir an dieser Stelle bedauern, dann könnte man sich an dieser Stelle zum Beispiel auch überlegen, dass es ein Vorschlagsrecht der Patientenvertretung für unabhängige Vorsitzende gibt, indem man zum Beispiel die Zahl der unabhängigen Vorsitzenden entsprechend erhöht und auch einen alternierenden Vorsitz der unabhängigen Vorsitzenden vorsieht, um die Fokussierung der Entscheidung letztlich auf eine einzelne Person, wie sie heute in strittigen Fällen häufig gegeben ist, zu vermeiden.
Vielen Dank. Vielen Dank. 2 Minuten wären noch übrig, wenn da noch gefragt werden soll. Sonst würden wir die an die weitere Runde dranhängen. Kollege Riebsam, bitte. Doch anhängen. Dann geht das Fragerecht an die SPD. Wer fragt? Kollegin Volkmar, bitte.
Vielen Dank. Ich muss noch mal zurückkommen auf den Komplex medizinische Versorgungszentren. Und meine Frage geht an den Deutschen Städtetag, an den Bundesverband Medizinische Versorgungszentren, Integrierte Versorgung e.V. und an den Einzelsachverständigen Dr. Christopher Herrmann. Mich würde interessieren, wie Sie die Versorgungsrealität beobachten und wie Sie die beabsichtigten Einschränkungen bei der Gründung von medizinischen Versorgungszentren vor diesem Hintergrund der Versorgungssituation beurteilen.
Dankeschön. Der Städtetag war als erster gefragt.
Ja, Jörg Frese, eigentlich Deutscher Landkreistag, aber ich habe heute das Vergnügen, auch die beiden anderen kommunalen Spitzenverbände mitzuvertreten. Die Versorgungsrealität im Hinblick auf die medizinischen Versorgungszentren könnte besser sein. Wir erwarten von dem Gesetzentwurf eher, eine Einschränkung der Möglichkeiten für Kommunen, sich in diesem Bereich zu engagieren. Das hat zum einen mit Kommunalrecht zu tun, das ist hier in diesem Gesetz nicht zu regeln, also Bürgschaftseinschränkungen, aber es geht vor allem im Hinblick auf die vorhin schon sehr dezidiert als verfassungsgemäß und europarechtskonform zwar dargestellten, aber dennoch nicht sinnvollen Einschränkungen der Möglichkeiten, ein MVZ zu gründen und in welcher Rechtsform das geschehen soll und wer das darf. Warum wird das eingeschränkt? Wir brauchen ganz, ganz viele Möglichkeiten vor Ort, um Versorgungsrealitäten dann auch so zu machen, dass sie passend sind für die Menschen vor Ort und nicht weniger.
War der Bundesverband Medizinische Versorgungszentren gefragt? Bitte sehr.
Schröder-Prinzen, der Bundesverband der medizinischen Versorgungszentren hält die Änderungen für nicht erforderlich. Die Ausführungen von Professor Sodan sind meines Erachtens verfassungsrechtlich nicht überzeugend. Es gibt auch zutreffende andere gutachterliche Stellungnahmen. Aber man sollte vielleicht auch noch mal zurückblicken, was die Bundesregierung selbst gesagt hat. Sie stellte nämlich fest, es gibt keinerlei Gründe, medizinische Versorgungszentren anders zu betrachten als niedergelassene Ärzte hinsichtlich der wirtschaftlichen Notwendigkeit der Tätigkeit. Sie haben auch keinerlei Erkenntnis gehabt, dass Kapitalgeber hier Einfluss auf die medizinische Versorgung vornehmen. Im Übrigen ist auch festzustellen, dass innerhalb der Wirtschaftlichkeitsprüfung, die wir ja schon seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts haben, auch dort die Interessen der Ärzte an einem Kapital oder am Verdienst schon immer beschränkt wurden. Ich sehe dort also insoweit keinerlei Handlungsbedarf für die Änderung des Gesetzes. Im Gegenteil, meines Erachtens wird damit auch die Formenvielfalt und die Möglichkeiten auch von integrierter Versorgung eher verhindert als verbessert.
Vielen Dank. Und dann war der Einzelsachverständige Hermann gefragt. Bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Das Thema der medizinischen Versorgungszentren ist natürlich insofern interessant, als wir hier eine Einschränkung erfahren von Möglichkeiten, im ambulanten Bereich Investitionen vorzunehmen, die sicherlich dringend notwendig sind. Es ist für Patienten, und das war ja speziell die Frage aus der Patientensicht, aus der Versichertensicht, sicher wenig interessant, ob der hinter einem medizinischen Versorgungszentrum stehende Kapitalgeber die ärztliche Profession hat oder ein Krankenhaus ist oder eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Interessant ist, dass die ärztliche Unabhängigkeit der Leitung sichergestellt ist. Das ist das Einzige, was letztlich Patienten und Versicherte von Krankenversicherungen interessieren kann. Und insofern ist das, was jetzt hier sozusagen mit einem Kapitalgeber-Bashing gemacht wird, ein Stück weit sehr unverständlich, dass wir eine Versorgungsstruktur, die wir anreizen müssten in der Zeit, wo wir uns über Landarztprobleme und Unterversorgung in Spee unterhalten, abwürgen, die noch gar nicht richtig ins Laufen gekommen ist. Es wäre viel sinnführender, zielführender, sich etwa darüber zu unterhalten, ob es nicht zielführender eben wäre, die fachgruppenübergreifende Voraussetzung für medizinische Versorgungszentren aufzugeben, dass gerade auf dem Land auch Allgemeinärzte in der Lage wären, medizinische Versorgungszentren gemeinsam zu initiieren, egal wer letztlich der Geldgeber dahinter ist. Dort hätten wir die Möglichkeit, dann Jobsharing, Teilzeitarbeitsmodelle, Möglichkeiten der besseren Vereinbarung von Familie und Beruf. Es wird allenthalben beklagt, dass es eine Vielzahl von ausgebildeten Ärzten und Ärztinnen gibt, auch weitergebildeten natürlich, die ihren ärztlichen Beruf aus vielerlei Gründen nicht ausüben. Hier werden Möglichkeiten verschenkt, weil man offensichtlich irgendwelchen Altideologien des Einzelkämpfers in Weiß nachhängt, die aber keine Versorgungsstruktur für die Zukunft darstellen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die SPD fragt weiter der Kollege Lemme.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage an Dr. Reimar Buchner als Einzelsachverständiger. Wie beurteilen Sie aus verfassungsrechtlicher Sicht die im Gesetzentwurf vorgesehenen Gründungsbeschränkungen für MVZs unter Berücksichtigung des Ziels der Sicherung der ärztlichen Unabhängigkeit? Ist es aus Ihrer Sicht verfassungsrechtlich haltbar, zur Verhinderung möglicher Einflussnahmen durch Kapitalinvestoren das Recht zur Gründung von MVZs zu beschränken? Und wie beurteilen Sie die vorgesehenen Gründungsbeschränkungen für MVZs aus europarechtlicher Sicht?
Herr Buchner, bitte.
Buchner, Einzelsachverständiger, Frau Vorsitzende, Herr Lemmler, vielen Dank für die Frage. Beziehe mich auf meine schriftliche Stellungnahme, die ich zu wiederholen Ihnen jetzt ersparen will. Ich möchte stattdessen aus gegebenem Anlass, da mir heute Morgen auch die schriftliche Stellungnahme des geschätzten Mitsachverständigen Professor Soder anzugänglich geworden ist, mich kurz damit auseinandersetzen, warum wir unsere verfassungsrechtliche Bewertung auch unter Würdigung der dort vorgetragenen Argumente aufrechterhalten, und zwar auch nach Rücksprache mit Herrn Professor Dr. Scholz, hier im Haus ja bekannt, der das ursprünglich zum Referentenentwurf erstattete Gutachten zur Verfassungs- und Europarechtsmäßigkeit ja mit verfasst hat. Unsere Beurteilung weicht in wesentlichen Punkten von der von Professor Sodan ab. Zunächst zum einen, es ist unstreitig, dass die Regelungen der Gründungsbeschränkungen, die beabsichtigt sind, in die Berufsfreiheit eingreifen. Dieser Eingriff ist allerdings ein Eingriff von erheblicher Intensität. Warum? Seit dem Jahr 2004 ist durch das GKV-Modernisierungsgesetz allen Leistungserbringer die Möglichkeit eröffnet worden, einen Zweitberuf auszuüben, nämlich den des Gründers und Betreibers medizinischer Versorgungszentren. Diese Möglichkeit soll nun allen Leistungserbringern, die nicht mehr ausdrücklich im Katalog genannt sind, also allen außer Vertragsärzten, Krankenhäusern und den Betreibern, gemeinnützigen Betreibern, die schon an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, genommen werden. Das ist eine Einschränkung, die erheblich ist. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass auch der Zweitberuf durch Artikel 12 geschützt wird. Und dieser Zweitberuf kann zukünftig eben nur noch dann ausgeübt werden, wenn man die subjektive Qualifikation als Vertragsarzt, als Träger eines zugelassenen Krankenhauses oder aber als gemeinnützige Einrichtung erwirbt. Insofern müssen die Gründe zur Rechtfertigung dieser Einschränkung eben wichtige Gemeinschaftsgüter sein. Selbst wenn man das anders beurteilen würde, allerdings sprechen für diese Einschränkung nicht mal legitime Allgemeinwohlinteressen. In Anspruch nimmt der Entwurf hier den Schutz der ärztlichen Unabhängigkeit. Das stellt ohne weiteres selbstverständlich einen wichtigen Gemeinwohlbelang dar. Es krankt nur an einem entscheidenden Punkt. Es gibt keinerlei Information, auch keine Begründung dazu, dass die ärztliche Unabhängigkeit gerade in medizinischen Versorgungszentren gefährdet sein soll, die von den jetzt auszuschließenden Leistungserbringern gegründet sind. Und das ist eben das Problem. Zwar kommt dem Gesetzgeber, also Ihnen, insoweit eine Einschätzungsprärogative zu. Die ist aber nicht schrankenlos. Ich darf mich auch beziehen auf die Stellungnahme von Herrn Professor Sodan und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Es wird eben erwartet, dass der Gesetzgeber einmal das verfügbare Datenmaterial nutzt, ja, und auch die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausschöpft. Und das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Warum? Ich darf ein paar Gründe auflisten. Noch am 1.10.2010 hat die Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage geantwortet. Ihr lägen keinerlei Informationen dazu vor, dass sich die Behandlungsqualität oder aber das Ergebnis der Behandlung unterscheidet, abhängig davon, ob die Praxen freiberuflich betrieben werden oder in von Kapitalgebern gegründeten MVZs. Es gab auch keine Informationen dazu, dass die ärztliche Unabhängigkeit in von Kapitalgebern gegründeten MVZs gefährdet sei. Offensichtlich hat sich seitdem daran nichts geändert. Es ist im Gegenteil so, der Bundesrat, dessen Stellungnahme hier sicherlich von Gewicht ist, sieht keinen Anlass für die Regelung. Von Gewicht ist diese Einschätzung deshalb, weil der Bundesrat ja auch die Aufsichtsbehörden über die kassenärztlichen Vereinigungen und die Ärztekammern sagen repräsentiert. denen eigentlich bekannt sein müsste, wenn es jetzt spezifische Probleme mit der ärztlichen Unabhängigkeit von in MVZ tätigen Ärzte gerade dieser Leistungsbringer gäbe. Weiterer und letzter Punkt, der eigentlich, meine ich aber auch, sehr schlagend ist. Ja, ich bitte Sie mal einmal einen Blick zu werfen auf die stationäre Versorgung. In der stationären Versorgung gilt ausdrücklich vom Gesetzgeber verfolgt das Ziel der Trägervielfalt. Ja. Die stationäre Versorgung steht in der GKV für einen Ausgabenblock von 33%, ja, Ende 2009 56,2 Milliarden, ärztliche Ausgaben 26 Milliarden. Dort sind auch 130.000 Ärzte angestellt, tätig im Wesentlichen. Und niemand hat, obwohl im Krankenhausrecht keinerlei Einschränkungen für Gründungsberechtigung gelten, da wird nicht mal verlangt, dass die Leistungserbringer in der GKV-Versorgung sein müssten, die Gründer. Es sieht Anlass für irgendwelche Beschränkungen. Krankenhausträger sind vielmehr auch private, auch börsennotierte Aktiengesellschaften. Und gerade die können auch zukünftig weiterhin medizinische Versorgungszentren ohne Einschränkung und in unbegrenzter Zahl gründen. Das erscheint uns letztlich auch unter Berücksichtigung einer Einschätzungsprärogative so nicht mehr haltbar, zumal gleichzeitig ja auch seit Jahren im Interesse der Überwindung von Sektorengrenzen auch die unmittelbaren Beteiligungsmöglichkeiten von Krankenhäusern an der ambulanten Versorgung erweitert werden. Das heißt, dort werden also just angestellt tätige Ärzte, die in Kliniken, die von Kapitalinvestoren betrieben werden, also auch unmittelbar beteiligt. Kurz noch zum Europarecht. Die europarechtliche Beurteilung unterscheidet sich hier letztlich nicht. Es ist allerdings so, dass möglicherweise die Freiheit des nationalen Gesetzgebers hier noch etwas größer ist, als das verfassungsrechtlich der Fall ist, aus kompetenziellen Gründen, weil nämlich die EU bekanntermaßen ja keine Primärkompetenzen im Gesundheitsrecht hat, sondern diese den Mitgliedstaaten vorbehalten sind. Der Kollege Sodan hat sich hier auf die Doc-Morris-Entscheidung berufen. Dort ist im Wesentlichen gesagt worden, dass da eine große Freiheit bestünde. Allerdings unterscheidet sich auch der dort zu beurteilende Sachverhalt wesentlich von dem hier maßgeblichen. Es ging nämlich darum, ob das Apotheken-Fremdbesitzverbot des deutschen Apothekenrechts, das seit Jahrzehnten besteht, sozusagen zwingend aufzuheben ist aufgrund der Niederlassungsfreiheit oder ob es aufrechterhalten werden kann. Da hat der EuGH die Einschätzungsfreiheit des Gesetzgebers anerkannt. Hier ist es jetzt aber so, dass Sie ja seit 8 Jahren Erfahrungen sammeln mit einer Freiheit, medizinische Versorgungszentren ohne Fremd- und Mehrbesitzverbot zu betreiben. Und Sie haben offensichtlich als Gesetzgeber keine Information dazu, dass das zu Problemen führt. Und da werden auch die europarechtlichen Grenzen wohl überschritten. Vielen Dank.
Buchner, mit dieser umfassenden Antwort haben Sie auch das Rede- und Zeitkontingent der SPD erschöpft. Wir machen Pause, 1/2 Stunde. Die Kollegin Vogler setzt in 1/2 Stunde die Anhörung fort und wir treffen uns dann hier wieder.